der Podcast.
Folge 102, Nationalversemmlung. Guten Tag, herzlich willkommen zu Folge 102 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Wir kommen aus dem Zwinkern gar nicht mehr raus. Wir zwinkern uns hier seit Wochen mehrmals wöchentlich zu, weil ständig irgendwo gewählt wird. Und das war auch gestern so. Also die Franzosen kriegen vom Wählen gar nicht genug. Europawahl, dann erster Wahlgang, zweiter Wahlgang und heute unsere Nachlese. Und deswegen begrüße ich zu Lucke und Hengstmann den Namensgeber, also den zweiten Namensgeber. Netterweise hat er ja damals, als wir das erfunden haben, hast du, lieber Sebastian Hengstmann, meinen Namen nach vorne gesetzt.
Ja, grüß dich, Timmann.
Hallo,
ja,
Sebastian.
Lustigerweise war ich nicht so ganz sicher, wie wir was machen, und da bin ich nach dem Alphabet gegangen und dann habe ich es rückwärts genommen und habe aber auf unserem, wenn ihr mal in unsere Shownotes, also auf unser Logo guckt, da steht Hengstmann oben, aber hinten und Lucke unten, aber vor, also kann sich jeder aussuchen, von wo man es liest. Man
kann, ach so, das Hengstmann ist schön demokratisch sozusagen.
Ja, ja, genau. Also Waldorf, ne, das ist nicht demokratisch, das ist Waldorf-mäßig.
Keinen benachteiligen.
Genau.
Ja. Aber also, apropos alphabetische Reihenfolge, das führt mich direkt zu einer Anekdote, die schon ein bisschen her ist. 2001 wurde ja das Verbraucherschutzministerium, ja, nicht gegründet, sondern der Verbraucherschutz wurde ins Landwirtschaftsministerium hineingesetzt. Nach der BSE-Krise schien das ganz sinnvoll.
Und da war ja der erste Landwirtschaftsminister, war ja dann Renate Künast.
Genau.
Verbraucherschutzminister, das habe ich mit Absicht nicht gegendert.
Ja, genau, und das war ja diejenige, also die erste, die eben nicht direkt aus der Landwirtschaft kam und dann auch mal andere Interessen vertrat. Damals hätte es wahrscheinlich dann auch Hubert Aiwanger nicht gefallen, hätte er sich die Demokratie zurückholen müssen. Naja, und sie halt, also man nannte also dieses Ministerium für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung. Und dann kam 2005 der Regierungswechsel, Seehofer übernahm, ja, ging es wieder in die andere Richtung. Er sagte, ja, Verbraucherschutz, der muss natürlich nach hinten im Namen, also Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dann hat er für viele tausend Euro seine Briefkästen, Briefköpfe und sonstigen Schilder am Ministerium ändern lassen. Und er dreistete sich nicht, er war sich nicht zu schade dafür, das dann noch so zu begründen, jetzt ist die alphabetische Reihenfolge ELV wiederhergestellt. Also als ob es darum gegangen wäre.
So.
Und der hat ja später dann auch so ein tolles Ministerium erfunden, wie das Ministerium des Innern für Bau und Heimat.
Genau.
Also das ist wirklich, also deutsche Sprache kann auch dann hässlich sein, wenn man nicht gendert.
Sag mal, heißt das eigentlich immer noch Heimat?
Ja, des Innern für Heimat. Aber wenn man dran vorbeifährt, was ich mit der Berliner S-Bahn gelegentlich tue, dann steht da nur noch des Innern. Also das ist ja deswegen so. Es ist ja sozusagen auch eine Statusfrage. Es gibt 5 klassische Ministerien.
Ja, das hat man
und
schon
die
mal
werden, genau, mit dem Genitiv genannt.
Nein, aber es geht mir einfach nur, ob dieser Pseudo-Nazi-Begriff, um die AfD klein zu halten und um die Merkel zu ärgern, Heimat, was Seehofer ja dann noch mit einführte, als er dann Minister des Innern wurde,
ja.
Ob das immer noch ist, wo wir ja jetzt eine, naja, ich will nicht sagen vernünftig, aber also gegen Horst, genau, Seehofer ist alles vernünftig, aber jetzt, also sagen wir mal, eine richtige Ministerin haben, ob die das drin gelassen hat.
Das ist drin geblieben, also das liegt ja nicht in ihrer Macht, sondern das war ja Teil des Koalitionsvertrags und das wurde
ja
da
aber
nicht geändert.
Alle drei
Der Bau wurde rausgenommen. Ja?
Ja, das ist ja klar, aber ich meine, alle drei Koalitionsparteien, so sehr wie ich die FDP auch hasse, aber neigen ja jetzt nicht dazu, irgendwie deutschtümelnd zu sein.
Nee, ach, naja, aber das ist natürlich auch fragwürdig. Also diese Kampagne gegen das Wort Heimat, die hat ja auch nicht verfangen. Die Grünen haben ja auch dann irgendwann mal eine sozusagen eine Heimattour oder Heimatkampagne gefahren, weil das einfach auch, naja. Aber die Frage ist, ob Ministerien, also am coolsten ist, glaube
ich. Ich habe schon wieder so einen Hals, ja. Weil, übrigens, wir wollen eigentlich heute über die Frankreichwahl reden und die ist wirklich
kurz,
spannend.
Ich,
Entschuldigung.
Ich mache mal ein bisschen eine Lesung jetzt gerade. Szenische Lesung, und zwar am coolsten sind, glaube ich, die Kabinettsnamen, die Ministeriumsnamen in Hessen. In Hessen, ich lese mal ein paar Ministerien vor, gell?
Okay.
Also, Stellvertreter des Ministerpräsidenten, also wichtigster Minister ist der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum. Das ist eine Aufzählung,
okay,
die ist okay, ist also, wie gesagt, in Ländern gibt es ja nicht so viele.
Ist jetzt ein Sozi, ne?
Genau. Kaveh Mansouri, also von der SPD, genau. Dann gibt es den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung. Ja? Wie schön, dass man das hinten dran noch gesetzt hat. Vielleicht bringt es ja was.
Also bei einem ganz langen Namen noch das Wort Entbürokratisierung hinten dran hängen.
Genau, dann haben wir das Ministerium für Finanzen,
das ist ganz langweilig. Pass auf. Dieses Ministerium besteht aus, sagen wir mal, 400 Abteilungen.
Ja.
Und 380 davon sind nur für Entbürokratisierung zuständig.
Ja, also das ist wirklich, das ist Humor, kann man sagen.
So.
Dann haben wir Inneres, Sicherheit und Heimatschutz. Okay, Heimat oder Heimatschutz ist ja im Grunde gar nicht so mal dasselbe, aber man weiß auch nicht, was sozusagen, es ist ja eine Doppelung, also Inneres, früher hieß Inneres einfach Sicherheit und Heimatschutz. Und jetzt denkt man, Mensch, die Leute sind vielleicht zu blöd, da müssen wir noch Inneres und Sicherheit, und wer das noch nicht verstanden hat, der muss jetzt noch Heimatschutz dazu kriegen. Genauso verhält sich mit dem Ministerium für Justiz und Rechtsstaat. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass Hessen ein Rechtsstaat ist, ja, das wäre sonst gar nicht klar gewesen. Dann haben wir Kultus, Bildung und Chancen.
Also, wow!
Es ist wirklich, es ist so skurril.
Die Hessen sind wirklich sehr dumm, kann das sein?
Und dann haben wir Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Also,
okay.
Wir wissen, manchmal ist Pflege das Gegenteil von Gesundheit, besonders.
Hast du zu pflegende Angehörige?
Nee. Zum Glück nicht. Ja,
also dann warte mal, bis deine Eltern soweit sind.
Genau, und dann freue ich mich, wenn es ein Gesundheits- und Pflegeministerium gibt, weil sonst gibt es ja keine Pflege. Naja,
genau.
Dann Digitalisierung und Innovation. Ja.
Genau. Das ist ja wichtig.
Der Ministerin kommt wahrscheinlich dann sehr oft der Minister für Entbürokratisierung entgegen oder sozusagen genau. Oder in die Quere. Dann haben wir Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Das ist fast schon langweilig. Das sind ja Wörter, die es schon immer gab und die schon immer irgendwie.
Ja, aber ich finde auch diese Trennung zwischen Kunst und Kultur, finde ich, weil wir zum Beispiel laufen ja beruflich nicht unter Kunst. Wir sind ja Kultur.
Ja. Ja, und für manche auch das nicht, ja.
Das kommt noch dazu, aber verstehst du? Aber wir würden ja niemals unter Kunst laufen. Das, was wir machen, ist keine Kunst. Das ist maximal Kleinkunst.
Im engsten Sinne heißt Kunst ja bildende Kunst. Das ist so, ich gehe ins Kunstmuseum, ja.
Nein. Was heißt im engsten Sinne? Das ist so dieses sich greifen. Aber Kunst ist alles Schöpferische.
Ja, sag das mal, sowieso.
Also nee, ich sag mal immer,
Kunst auch ein Podcast ist Kunst, wie wir gerade sehen.
Genau, selbstverständlich. nein, ich sag immer, Kunst ist alles das, was schöpferisch ist, aber keinen produktiven Sinn hat.
Mhm. Oh ja, also dann passt der Podcast ja wirklich dazu.
Perfekt, weiter.
So, dann haben wir Arbeit, Integration, Jugend und Soziales. Okay.
Also Gedöns.
Gedöns, genau. Und Arbeit, aber also, okay. Und dann haben wir ach, tatsächlich, der letzte im Bunde ist Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Okay, also
schön, das dass man das alles nochmal trennen muss.
Ja, aber das ist dann wieder, also die eine, Arbeit, Integration, Jugend und Soziales, ist das Frauengedöns, kann man sagen, und Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten und Jagd und Heimat, das ist das Männergedöns.
Genau.
Also insofern, also geht mal nach Hessen, das ist das Land der Dichter und Denker.
Genau. Und der kleinteilige Ministerien. So, wir wollten über Frankreich reden, aber ja. Ich muss ganz kurz nochmal was über Deutschtümelei sagen, weil mich das wirklich ankotzt. Wir müssen das Fußballthema jetzt ganz kurz abhaken, weil es ist ja jetzt auch in ganz Deutschland abgehakt. Ich glaube, die Stadien sind jetzt auch leer. Mhm. Deutschland hat es geschafft, gegen Spanien auszuscheiden. Du hattest gesagt 3-1, ne?
Ja, du hattest 4-0.
Ich hatte gesagt 4-0, ne? 2-1 haben sie letztendlich verloren. 2-1, also Punkt geht an Tillmann. Mhm. Hast du es gesehen?
Nö, ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Spiel in Gänze gesehen habe. Ich glaube, es war Portugal-Niederlande 2006. Das war so auch ein ganz cooles Spiel, weil das war so ein Rekordspiel mit lauter roten und gelben Karten. Da flogen am Ende alle raus. Am Schluss hat der Schiedsrichter die Tore, glaube ich, selber geschossen.
Genau, super. Ja, keine Ahnung. Also ist ja auch ein spannendes Spiel, ne? Ja. Muss man ja sagen. Genau wie Österreich gegen Kamerun hast du auf der einen Seite wilde Riten, auf der anderen Seite hast du Kamerun. Aber, alter Dieter Nurgig. Apropos Dieter Nuhr, wir haben in dem anderen Podcast, ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, fällt mir gerade auf. Hast du mitgekriegt, was Johann König bei Nur am Ersten gemacht hat?
Was?
Johann König bei Nur am Ersten?
Ja, also was? Ich habe es nicht mehr im Kopf, ne?
Echt nicht? Das ging viral. Und nach dem Motto, Johann König beschimpft Nur am Ersten Publikum.
Ach so, oh, das ist ja, das geht ja gar nicht.
Ne, der hat sich hingestellt und gesagt, ja, politisches Kabarett wird von ihm jetzt auch nicht sehr erwartet. Und dann fing er an, ja, unser Bundeskanzler ist ein, weiß ich nicht, ist ein Betrüger, unsere Außenministerin ist eine Schlaftablette und bla 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 bla. Und die Ampel streitet sich nur, bam, und die Leute feierten, klatschen und sagten, König, das ist ja kein Kabarett. Das ist astreiner Populismus. Also er führte quasi das Publikum vor, worüber sie so lachen. Und das ging ziemlich viral und war auch ein ziemliches Ding irgendwie.
Ja, naja,
Ich,
weil es
da
natürlich.
hätte mich mal deine Meinung zu interessiert.
Ja, also stimmt, ich habe die Sendung auch gesehen und mir fiel das jetzt nicht so als so großer Skandal auf. Es ist natürlich gar nicht so eine klassische Irreführung. Ich sage jetzt irgendwas und kriege dann Zustimmung, aber die Zustimmung war ja tatsächlich, oder es war ja nicht klatschen für eine gelungene Pointe, weil das ist ja eine Aussage, die Regierung ist doof und so weiter. Sozusagen, der Trick war, das Publikum darin zu wähnen, es wäre gerade irgendwas Witziges gesagt worden, und das ist es ja nicht. Und dann
Genau.
kommt die Ohrfeige sozusagen, also
Ja,
insofern.
egal. Also gut, dann brauchen wir darüber jetzt auch nicht weiter diskutieren. Wenn euch das interessiert, hört man in meinem anderen Podcast H2 So, habe ich
Ja.
das auch in den Shownotes verlinkt in der vorletzten Folge. Da ist das YouTube-Video drin.
Sehr
Egal.
schön.
Nein, was mich wirklich ankotzt zum Thema Deutschtümelei. Thomas Müller, Fußballer, wie gesagt, hat er jetzt wahrscheinlich auch sein letztes Länderspiel gemacht. Sagte irgendwas, ja, man kann auf die Mannschaft stolz sein, und das stimmt wirklich, wenn man sich für Fußball interessiert, war das wirklich nicht die schlechteste Mannschaft, die wir jemals hatten. Und sagte, ich bin stolz darauf, in dieser Mannschaft gespielt zu haben, und ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
Ja.
Und das geht natürlich gerade auch durchs Netz und auf die. Ich habe mich da jetzt noch nicht genau mit beschäftigt, aber Thomas Müller ist bestimmt kein Nazi, also garantiert nicht. Das ist nämlich ein ganz intelligenter, patenter Kerl. Und wird natürlich jetzt ausgenutzt. Und ich meine, natürlich sollte man den Satz, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, nicht sagen. Aber andererseits, wenn einem in so
Man
einem
sollte es,
überemotionalen
ja.
mal rausrutscht, dann sollte man den vielleicht auch nicht überinstrumentalisieren.
Na, man sollte es eher so sagen wie Boris Becker mal. Der hat den Satz leicht abgewandelt. Er hat gesagt, ich schon stolz, Deutscher zu bin.
Genau. Und das bringt es ja auf den Punkt.
Ja, und
Egal!
also das ist natürlich jetzt wieder, ich wusste gar nicht, dass du im Internet so, also dass du schon so ein Shitstorm-Trüffelschwein bist im Internet.
Das Problem ist folgendes: Ich gehe so gut wie gar nicht mehr auf Social Media Kanäle. Ich habe zwar einen Instagram-Account, auch einen beruflichen Instagram-Account, ich habe auch noch einen Facebook-Account, aber ich gehe da so gut wie nicht mehr drauf. Ich mache das genau einmal am Tag, nämlich zum Mittagsschlaf, wenn ich einschlafen will. Das ist kein Scherz.
Ja.
Mein Gehirn ist inzwischen so konditioniert, sobald die Facebook-Seite aufgeht oder die Instagram-Seite und ich anfange, die Bilder nach oben zu schieben, weiß mein Gehirn, aha, schlafen. Und darum mache ich das. Dadurch, dass ich da aber so selten bin, drücken sich natürlich be bestimmte Sachen, die viral sind, bei mir extrem in die Timeline. Weil Facebook will mich ja halten, Facebook will mich ja zurückhaben, Facebook will ja, dass ich wieder öfter, und auch Instagram. Die wollen ja, dass ich öfter wieder draufgehe. Also drücken die natürlich alles, was irgendwie relevant und was mich Clickbait-technisch catchen könnte, drücken die da alles rein. Dadurch sehe ich relativ viel, was viral geht, und schlafe danach sofort ein. Das regt mich tierisch auf.
Ja, okay, das ist ja sehr interessant. So, wir haben anscheinend ja wirklich viel Zeit, aber jetzt machen wir. Nee, also jetzt, ich wollte noch zum Fußball sagen,
Ja.
unsere Anfangsprognose von vor 3 Wochen, also ich kann ja meinen ja noch aufrechterhalten. Ich habe gesagt, die Niederlande gewinnen.
Ja.
Und das wünsche ich denen auch, weil sie die
Ja.
einzigen in der Vierergruppe sind, die noch nie gewonnen haben.
Genau.
Nee, stimmt gar nicht. England hat auch noch nie gewonnen.
Also bist du nicht Europameister.
Ja.
Aber England hat zumindest einen internationalen Titel.
Genau. Nee, umgekehrt. Die Niederlande haben ja schon mal gewonnen, und zwar 1988, wo? In Deutschland.
Stimmt,
Ja,
jetzt wo du es
stimmt.
sagst. Stimmt, die haben alle schon einen internationalen Titel. Aber sowohl Spanien als auch Frankreich haben schon beide. England ist aber nur Weltmeister und die
Ja.
Niederlande sind nur
Und wie gesagt,
Europameister.
Spanien soll es nicht kriegen, weil sie
Auf
dann
gar keinen
uns
Fall.
entthronen. Frankreich würde gleichziehen, auch 3 Titel.
Nein,
Aber
nein, ja, mit den Titeln, aber trotzdem wären wir immer noch vor Frankreich, weil wir öfter Vize waren.
genau, also das ist jetzt alles zu hoffen, aber dein Tipp Serbien ist nicht mehr gültig seit einigen Wochen oder seit Anfang an.
Weil ich weiß jetzt übrigens, wie ich darauf komme.
Nein, das war natürlich ein Spaß von
Welche
dir.
Mannschaft, ist die Mannschaft, die bei internationalen Wettbewerben am meisten gegen Deutschland gespielt hat?
Die
Zumindest bis
Schweiz,
2000, nein,
wahrscheinlich.
zumindest bis 2002, aber das hat sich seitdem auch nicht mehr wirklich geändert. Jugoslawien. tatsächlich. Und darum kam ich auf Serbien. Oder also geht ja Serbien oder Kroatien oder was weiß ich, was man alles. Aber es war tatsächlich seit Beginn der Weltmeisterschaften, zumindest seit 1954, oder seit 1950, also 1954.
Achso, in Turnieren, also jetzt nicht Freundschaftsspiele oder so.
Nein, sondern in Turnieren, genau. Ah, ja. Okay. Jugoslawien. Und Jugoslawien hat uns ein- oder zweimal sogar rausgekickt. Einmal weiß ich, das war 1994, sind wir im Viertelfinale tatsächlich gegen Jugoslawien raus.
Nee, nochmal raten. Wen? Bulgarien.
Echt?
Ja.
Dann war es irgendwann spät. Auf jeden Fall sind wir schon mal gegen Jugoslawien ausgeschieden.
Nee, gegen Kroatien. Also sozusagen Teil. Wenn du das alles zusammenzählst, dann stimmt es ja sogar.
Nee, dann war es irgendwann früher. Ist ja jetzt auch egal. Na,
in Jugoslawien, das berühmte verschossene Elfmetertor von Hoeneß 1976, das war aber gegen die Tschechoslowakei. Aha. Aber es war in Belgrad.
Okay, ist ja jetzt auch scheißegal. Wir wollen über Frankreich reden. Das Problem
Leg dich nicht mit dem großen Fußballhistoriker Tilman Lucke an.
Fußballstatistiker. Das ist ein Unterschied.
So.
Du interessierst dich eigentlich überhaupt nicht dafür, aber du hast so ein kleines Zahlenfetisch. Okay, ich lese mal kurz was
Zahlen.
Vor.
Ja, lies mal vor.
Ich lese mal kurz was vor. Das sind alles noch vorläufige Endergebnisse, weil richtig hundertprozentig steht es noch nicht fest. Und es kann auch in dem einen oder anderen Wahlkreis, so wie ich es mitgekriegt habe, könnte es auch nochmal zu einer Änderung kommen. Ich lese jetzt aber mal Folgendes vor. RNS 163, NFP 180, RN 143, LR 66. So, das ist jetzt durch die neue Enigma-Maschine kann das entschlüsselt werden. Nein, das sind die Wahlbündnisse in Frankreich. Es ist ja im Prinzip eine pure Partei, doch Rassemblement National ist eine Partei an sich, ne?
Ja, aber die haben jeweils alle Bündnisse gehabt. Also am skurrilsten war ja tatsächlich Rassemblement, weil die als Partei weitgehend allein angetreten sind und die hatten aber Hilfe von diesem, ja, vom eigentlichen Chef der Republikaner, der ja suspendiert war und dann, also der wird irgendwie wahrscheinlich demnächst offiziell rausgeschmissen. Aber der und einige seiner Leute in den Wahlkreisen haben dieses Bündnis trotz, obwohl es die offizielle Parteilinie dann doch nicht war, beibehalten. Und deswegen zählen die da dazu. Also die Fraktionsbildung in der Nationalversammlung ist ähnlich wie im Europaparlament noch nicht abgeschlossen. Das heißt, da werden noch einige, naja, oder so freischwebende irgendwie Linke oder Zentristen, die werden dann sich noch irgendwo andocken. Aber das ist noch lange nicht gesagt, weil diese Parteienbündnisse nicht die Fraktionen widerspiegeln. Und vor allem sieht man das an dem Bündnis an Volksfront, weil da sind ja die, vor allem eben die drei Großen sind die also Linksradikalen, dann die Sozialisten und die, naja, Grünen, wobei davon gibt es auch mehrere.
Ja, wobei, ich muss das aber mal ganz kurz...
Und die werden einzelne Fraktionen bilden.
Aber trotzdem zusammenhalten.
Na, eben nicht. Also das ist jetzt eben die große Frage.
Okay, weil, pass auf, jetzt muss man so für mich.
Ja.
Also NFP, so, also die Wahlsieger. Da, wie das genau zustande
NFP
kommt.
NFP Nouveau Front Populaire. Also
genau. Neue Populäre Front.
Ja.
Also die Volksfront von Judäa. So.
So. Nee, also das war natürlich in Erinnerung an die 30er und 40, also 30er Jahre bis 1940, die große Volksfrontregierung unter Léon Blum, nicht verwandt mit Norbert Blum, das war sozusagen der letzte Versuch, die Republik zu retten und das dann auch im Spanischen Bürgerkrieg eines der wenigen Länder auf demokratischer Seite, die da unterstützt haben, hat alles nichts geholfen, aber die Erinnerung, also das Land vor den Rechten zu retten, das war der Gedanke, dass man das
nachher... So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz was klären. Also da gibt es, die stärkste Partei ist im Prinzip sowas wie eine Mischung aus BSW und Linkspartei?
Ja, ich würde sagen, das ist einfach BSW, würde ich sagen. Also
BSW, okay, super. Ja. So, dann gibt es die Sozialisten, und das sind die Sozialisten, also die Mitterrand, Hollande, die französischen Sozialisten, Ségolène Royal, die sind das, also die SPD.
Genau, und Hollande persönlich ist ja jetzt auch wieder Teil dieser Fraktion, also dem seine Altersversorgung ist gesichert.
Und dann gibt es irgendwelche Grüne, die grün sind, so.
Das stell, also vor, sagen, stell dir mal vor, Horst Köhler würde jetzt plötzlich einfach sich, was weiß ich, in Ludwigsburg im Wahlkreis für die CDU wieder bewerben, so ungefähr wäre das.
Dürfen die das?
Natürlich dürfen die das.
Ne, kann ja sein, dass du dann aber deinen Ehrensold verlierst oder so, wenn du dich wieder politisch engagierst.
Den verliert man nie.
Gut, okay, kann ja sein.
Ja.
Gibt ja Möglichkeiten. Kannst ja auch mal dem Bundeskanzler einfach das Büro wegnehmen.
Ja, Büros sind ja dann noch was anderes. Aber klar, der Ehrensold ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, den kann man auch wieder ändern, aber das hat nichts damit zu tun. Also es ist schon so, ich glaube, da wird irgendwas verrechnet. Es ist ja immer so bei so Politämtern oder Politpensionen, es ist ja jetzt nicht so, wer zwei verschiedene Ämter hat, kriegt quasi von beiden Ämtern das volle Gehalt oder auch volle genau. Rente. So ist genau. es nicht.
Ja. Genau. So, also um das jetzt mal ganz kurz zu klären. Also die stärkste, also sagen wir mal, ich versuche das jetzt mal, das hinkt ein bisschen, aber ich versuche das jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen. Also ein Parteienbündnis, was man als Rot-Rot-Grün bezeichnen könnte, hat die meisten Stimmen geholt. Also Quatsch, hat die, nein, hat die meisten Sitze geholt. Meisten Stimmen stimmt ja nicht, hat die meisten Sitze geholt.
Genau, also jetzt, wenn man es prozentual betrachtet, 28% der Stimmen im ersten Wahlgang, das wäre ja das Maßgebliche für so eine Wahl, weil ja. das im ganzen Land war und der zweite Wahlgang fand ja gar nicht im ganzen Land statt. Und im Parlament haben die 31% der Sitze, also mehr als,
ja, aber geht. Also
geringfügig ich find, mehr als.
Also verzerrt ja gar nicht so extrem, finde ich.
Nee, eigentlich nicht.
So, dann hat, ja, sagen wir mal, eine FDP, die ein Christian Lindner, nachdem er aus der FDP ausgetreten ist, neu gegründet hat, die haben 163 der Sitze.
Ja, also das sind ungefähr 28%.
Genau.
Und bei 21% der Stimmen, also auch also noch etwas deutlicher bevorzugt quasi.
Genau. So, dann haben wir die AfD quasi, obwohl nicht ganz so rechts wie die AfD, aber mhm. in manchen Teilen sogar noch viel rechter. Also auf jeden Fall Vollidioten, die haben 143 Sitze.
Genau, das sind weniger als ein Viertel, also knapp 25 bei genau. 33% der Stimmen. Das ist eben die einzige Gruppierung, die unterrepräsentiert ist.
Wie das zustande kommt, haben wir schon mal erklärt, aber da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Und dann hat quasi die CDU, kann man so sagen, also die Konservativen, die Volkspartei, ja. 66%. Sitze, 66 Sitze, um Gottes Willen.
Ich weiß nicht, wo du diese Zahl her hast, aber das kann...
Das habe ich jetzt vom ZDF.
Genau, aber das kann sein, dass da noch die Abtrünnigen mit dabei sind. Also die eigentlichen Republikaner, also, die haben 39 laut mir.
Ah, okay.
Das sind nur noch 7%.
Also ja gut, also ich habe hier, das ist von 12.37 Uhr, das ist das Aktuellste, was ich gefunden habe.
Vom ZDF. Nee, es geht schon darum, also wie gesagt, diese Partei heißt ja gleich, aber die hat eben verschiedene Abgeordnete in den Wahlkreisen, die sich dann entschieden haben, abtrünnig zu werden. Und deswegen ist es nicht so wie in Deutschland, wenn man sagt, hier Partei A, B, C.
Ja, alles gut.
Aber streng getrennt.
Ich habe es jetzt aber ungefähr versucht, mal einzusortieren, genau. auch so von der Sitzverteilung und so weiter. Ja. So, das heißt, das bisherige Regierungsbündnis, die hießen ja mal En Marche, also hier der Marsch, also von Macron,
ja.
die sind jetzt bloß noch zweitstärkste Kraft und die Rechten sind drittstärkste Kraft. Was einem politischen Erdbeben umfragentechnisch gleichkommt, und auch wenn man es mit dem ersten Wahlgang vergleicht, alle damit gerechnet haben, dass mit weitem Abstand der Rassemblement National die stärkste Kraft wird. Was aber nur mit Abstand nicht geworden ist.
Genau, das hat natürlich diesen wahltaktischen Grund und die Taktik ist aufgegangen. Erstens von Macron anscheinend, dass er gesagt hat, dass er jetzt den Scholz machen kann und behaupten kann, ich wusste das alles vorher. Mhm. Und zweitens von den einzelnen Parteien, dass die gesagt haben, wir empfehlen unseren Leuten in den Wahlkreisen jeweils dem stärksten der Außer-, also dem nicht dem stärksten Nicht-Kandidaten das Feld zu überlassen. Das ist ja
genau.
Es gab ja Nachwahlen in 501 Wahlkreisen, also in fast allen, davon gab es über 300 waren dann mit drei Kandidaten, die sich qualifiziert hatten und am Ende blieben nur 89 Wahlkreise mit drei Kandidaten übrig. Also zwei Drittel der mehr als zwei Drittel dieser Wahlkreise haben sich dann doch zu Zweierwahlkreisen
entwickelt. Genau, aber das haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen.
Und das bedeutet, und dann, wenn man das jetzt nochmal anguckt, in diesen ungefähr, also 89 Dreier- und 2 Vierer-Wahlkreisen, also 91, sind nur ungefähr 10, also plus minus 1, von der RN tatsächlich gewonnen worden. Also diese Befürchtung, in Dreierwahlkreisen profitieren die, selbst dort hat das nicht funktioniert. Selbst dort haben dann doch die Wähler von sich aus gesagt, okay, wir sehen jetzt anhand der Tabelle, wer quasi der stärkste Nicht-Nazi ist und wir gehen davon selber hin, ohne dass der andere Kandidat zurücktritt. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil das das hätte man so nicht vorhersehen können in dieser Erdrutschartigkeit, dass das Volk halt wirklich gemerkt hat, oh, Riesenschock, jetzt müssen wir mal komplett anders uns verhalten.
Naja, das weiß ich eben nicht. Ich denke schon, dass Macron das klar war. Ich glaube sogar, für ihn wäre das i-Tüpfelchen und die Chance hätte ja tatsächlich auch noch bestanden. Für ihn wäre sogar das i-Tüpfelchen gewesen, wenn sozusagen das Ensemble, wenn die sogar noch stärkste, also die stärkste, die Chance hätte ja, also jetzt nach dem ersten Wahlgang nicht mehr, aber theoretisch hätte ja die Chance auch noch bestanden, dass Macron es schafft, dass die sogar wieder stärkste Fraktion wären. Und ich glaube, damit hat er gerechnet. Macron hat gesagt, passt mal auf, ihr müsst doch wohl spinnen. Wollt ihr das wirklich? Ich möchte jetzt hier klare Verhältnisse. Und die klaren Verhältnisse hat er geschaffen. Dass das Regieren, pass mal auf, der ist jetzt noch 3 Jahre im Amt und dieses alte Parlament, was er aufgelöst hat, wäre noch wie lange im Amt gewesen?
Naja, auch 3. Ja.
Auch 3, ne? Ja. Und es war aber wie irgendwie Schröder klar, jede Form von Regieren wäre mit diesem alten Parlament wahrscheinlich schwerer gewesen als mit dem Parlament jetzt. Also wir können ja gleich mal gucken, was das bedeutet. Und ich weiß auch nicht genau, wie französische Regierungspolitik, also oder Gesetzesinitiativenpolitik funktioniert, was Macron jetzt überhaupt. Also, aber trotzdem, also wenn die Rechten gewonnen hätten, wäre ein Regieren fast nicht mehr möglich gewesen.
Ja, also. Genau, und ebenso ist es halt mit der France Insoumise und die haben aber innerhalb dieses Linksbündnisses gar nicht dazu gewonnen. Die haben ziemlich genau, also die haben 76 und letztes Mal hatten sie 75 Sitze. Dazu gewonnen haben Sozialisten und Grüne. Vor allem die Sozialisten, aber die Grünen auch ziemlich. Und das heißt, das ist natürlich das Mittellager in dieser Volksfront, das auch wiederum nützt. Und wenn man jetzt mal zusammenrechnet, wir haben Ensemble mit 159 Sitzen, dann Sozialisten, Grüne mit, naja, insgesamt ungefähr 100. Und dann fehlen nur noch wenige, dann würde man bei den Republikanern anklopfen und hätte dann, wenn nur die Hälfte der, also sozusagen, dann können ungefähr die Hälfte der Republikaner-Fraktion dann auch dagegen stimmen und dann hätte man trotzdem noch eine knappe Mehrheit. Das wäre sozusagen analog zu Deutschland gesehen, eine Koalition aus allen Mitteparteien zusammen.
Genau. Und die Frage ist jetzt aber, wie funktioniert französische Politik im Parlament? Also wie funktioniert der französische Parlamentarismus? Der deutsche Parlamentarismus funktioniert ja so, am Anfang von 4 Jahren wird ein Papier gemacht, was in den nächsten 4 Jahren beschlossen wird. Und von diesem Papier wird eigentlich nicht abgewichen. Und es wird auch niemand von diesen Parteien, die sich vorher zusammenschließen, wird abtrünnig. Also es werden immer genau so viel abtrünnig, dass es trotzdem noch reicht. So, das ist ja der Plan des deutschen Parlamentarismus. Es steht von vorne, also so etwas wie eine parlamentarische Diskussion findet ja im Deutschen Bundestag nicht statt. Du hast die Regierung und du hast die Opposition und die Regierung schlägt was vor und zieht das die nächsten 4 Jahre durch und die Opposition ist immer dagegen. Aber im Prinzip sowas wie ein spannender politischer Prozess findet innerhalb dieser 4 Jahre nicht statt. Es sei denn, es passieren unvorhergenommene Dinge. Wie ist das in Frankreich?
Naja, ähnlich. Da ist es tatsächlich so,
dass. Also, da gibt es auch einen Koalitionsvertrag.
Ob das jetzt. Also, ich glaube, dass es nicht so verklausuliert ist wie in Deutschland, so ein Koalitionsvertrag, weil es eben oft keine Koalition gibt. Oft ist es ja nur eine Partei. Nur erst seit letzter Wahl, seit 2022, gibt es ja nicht diese absolute Mehrheit für die Präsidentenpartei, sondern da müssen noch andere helfen. Aber ob das jetzt ein. Ja, ausgefeiltes Koalitionsprogramm ist, weiß ich nicht. Der Präsident hat in Frankreich den Vorteil, dass er, und das hat er bei der Rentenreform gemacht, dass er auch sagen kann, ich verzichte auf eine Abstimmung, sondern ich sage jetzt, das ist Gesetz und die Nationalversammlung darf dann nur
dagegen stimmen
mit in Form eines Misstrauensvotums. Und das klappt meistens nicht.
Hat das geklappt bei der Rentenreform?
Bei der Rentenreform, die kam quasi ohne Abstimmung über diese Reform in Kraft und das Misstrauensvotum, was dann dazu angestrengt wurde, ist schiefgegangen. Also es ging auf diese, es ist natürlich, kann man sich fragen, ist das jetzt demokratisch? Steht in der Verfassung, also würde ich sagen, ja, aber es ist natürlich ein Trick, der in Deutschland nicht gehen würde, sondern da muss jedes Gesetz positiv zugestimmt werden und bei uns wäre es ja so, da kann der Kanzler die Vertrauensfrage mit einem solchen Gesetz verknüpfen oder auch nicht.
Naja. Du kannst sowas in kommunalpolitischer Ebene kannst du sowas machen. Da geht es zumindest du kannst einen Geschäftsordnungsantrag stellen und wenn kein Gegeneinspruch kommt, brauchst du ihn nicht zur Abstimmung stellen. Das heißt sowas wie einstimmig angenommen.
Und hier genau, heißt das ist ja im Bundestag zum Beispiel bei der Tagesordnung ist es immer so, am Beginn jeder Sitzung, Tagesordnungspunkt, bla bla bla, wird dann so runtergerattert und dann heißt es immer, ich höre keinen Widerspruch, also ist das so beschlossen. Das genau. Geht, das würde mit einem Gesetz nicht gehen.
Aber in Frankreich geht das offensichtlich.
Machen. Ja, aber genau, also das...
Und das würde ich jetzt nicht als undemokratisch bezeichnen, weil du kannst so ein Gesetz nicht gegen den Willen der Mehrheit durchbringen und damit ist es nicht undemokratisch. Es ist ein etwas seltsames Verfahren, aber es ist nicht undemokratisch.
Ja, ja.
Wir können ja sowieso jetzt mal diskutieren. Also Macron, der Präsident hat ja Gesetzesinitiative in Frankreich, ja, im Gegensatz zum Bundespräsidenten zum Beispiel in Deutschland oder im Gegensatz übrigens auch zum amerikanischen Präsidenten. Der amerikanische Präsident hat keine Gesetzesinitiative. Also die Gesetzesinitiative haben die immer nur die Congressmen and Women oder ich weiß nicht, ob man da jetzt auch gendert und die SenatorInnen.
Ja.
Natürlich, der Präsident hat irgendeine Gesetzesidee und irgendein Senator wird er schon finden oder irgendein Congressman, der ihm das sozusagen als Gesetz... Aber die Gesetzesinitiative in Amerika liegt auch beim Parlament. Wie ist es in Frankreich? Hat der Präsident Gesetzesinitiativrecht?
Naja, er ist ja Chef der Regierung und dadurch hat er das. Aber er leitet die Regierung ja meistens nicht, sondern das macht,
Der Ministerpräsident. Ja. Das heißt, das nächste große Ding, was jetzt passieren wird, der bisherige Ministerpräsident, haben schon wieder vergessen.
Attal?
Ist ja zurückgetreten oder bietet seinen Rücktritt an.
Ja.
Sagt aber, er würde bis zu den Olympischen Spielen noch im Amt bleiben, weil da er aus irgendwelchen Gründen vielleicht gebraucht wird. Warum auch immer.
Das ist, also ich meine, wenn man sich anguckt, was jetzt alles ansteht, also dass man jetzt die Olympischen Spiele da noch auch quasi in Mitleidenschaft zieht. Also wie gesagt, die Wahl hätte man vielleicht 2-3 Monate später machen können. Aber ist halt so gelaufen jetzt. Aber
ich finde es okay. Also jetzt mal bloß mal, vielleicht mal so als kleines Zwischenfazit. Im Prinzip ist Macron noch mit dem blauen Auge davon gekommen, oder?
Ja, ja, klar.
Und wer wird jetzt welche Partei wird jetzt den Ministerpräsidenten stellen?
Tatsächlich seine Partei En Marche ist ja mit Abstand die größte Partei, vielleicht sogar im ganzen Parlament.
Genau.
Weil, weiß gar nicht, also nee, es sind ja dann auch noch diese kleineren liberalen Parteien mit dran, aber
also wenn du jetzt sagst,
also dass sozusagen sie ist vielleicht kleiner als der RN, aber sie ist größer als alle anderen demokratischen Parteien zusammen, sodass
also
er vielleicht sogar einen von sich ernennen wird.
Weil du kannst, also müsste ja eigentlich einer vom Linksbündnis sein, weil die ja sozusagen, aber die werden ja nicht mal eine eigene Fraktion bilden, also werden die ja auch nicht das Recht haben, sozusagen den Ministerpräsidenten zu stellen.
Und er muss annehmen, sein auch für die Republikaner. Das heißt, er muss eigentlich in der Mitte sein. Das ist immer der Vorteil von Mitte. Deswegen zum Beispiel in den Niederlanden und in Belgien ist immer, also meistens irgendeiner aus den liberalen Parteien an der Spitze, obwohl die oft gar nicht in der Mehrheit sind, weil irgendwie alle mitgenommen werden müssen.
Genau.
Ja.
Okay, so, also das heißt, und das, also, aber selbst das wird ja nicht mehr so kompliziert. Also, nur um nochmal zum Prozedere zu kommen: Macron ernennt jemanden zum Ministerpräsidenten.
Genau.
Und der kann vom Parlament abgewählt werden. Also muss er jemanden ernennen, wo er sicher ist, dass ihn das Parlament nicht abwählt.
Ja,
aber er kann ernennen, wen er will.
Ja. Und er braucht das Vertrauen. Also, jetzt, es wäre sehr unschön, wenn der Typ jetzt ernannt werden würde und dann einfach es gäbe dann keine Vertrauensabstimmung oder sie ginge sogar verloren. Das ist unüblich, sondern der muss dann einfach in den folgenden Wochen ins Parlament und um seine Zustimmung oder um die Zustimmung bitten.
So, und das ist ja jetzt, wenn es um Wahlen auf europäischer Ebene geht, gilt es ja im Prinzip, ist ja ungeschrieben, so eine Wahl ist erst dann gültig, wenn Tina Hassel ihren Kommentar dazu abgegeben hat. So, jetzt habe ich gestern Tagesthemen geguckt und Tina Hassel hat gesprochen und damit ist das auch alles abgesegnet. Und sie sagte eben, das schwächt jetzt natürlich extrem die Macrons Position in Europa. Ich habe aber nicht verstanden, warum.
Also ja, weniger als gedacht wird er vielleicht geschwächt, aber trotzdem ist klar, dass er eben nicht mehr wie in der ersten Amtszeit allein mit seiner Partei da am Ruder ist. Es ist wie in Deutschland, dass man sagt, da ist der Kanzler, der ist zwar der Chef, aber der muss ständig zu Hause anrufen, kann ich das, darf ich das? Ein Chef, der wie in Großbritannien, Starmer, der ganz allein, der ist ja der Vorsitzende seiner eigenen Regierungspartei. Das heißt, er ist auch seine Partei gleichzeitig.
Naja, aber was ist denn das für ein demokratisches Verständnis? Kein Parteivorsitzender ist doch schon, der Bestimmer.
Nee, das schon, aber in Verhandlungen mit anderen ist es immer wichtig zu sagen, habe ich jetzt die Macht, irgendwas als Kompromiss vorzuschlagen.
Und ja, das, aber hat man bei das muss doch selbst ein Parteivorsitzender, muss sich das doch zumindest mit seinem Parteivorstand abstimmen. Also so nach Motto, pass mal auf Leute, das wissen jeder, der zu internationalen Verhandlungen fährt, weiß doch, das und das und das sind die, Interessen der Gegenseite. Erstmal, wenn wir von der EU sprechen, gibt es ja keine Gegenseite, es gibt aber verschiedenste Interessen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit geht die Basis, wenn ich jetzt allein regierend bin, wie weit geht die Basis meiner Partei? Oder wenn ich halt eine Koalition habe, wie weit geht mein am weitesten entfernter Koalitionspartner FDP?
Aber das kann man unterschiedlich ausgestalten. Also ich erinnere mich an die Koalitionssondierungen 2017 zwischen Union, FDP und Grünen. Und die Union und FDP haben sich da maßlos geärgert, dass die Grünen nach jedem Halbsatz aus dem Zimmer rennen mussten ans Telefon und dann, was sagt denn hier der Kreisverband Augsburg dazu oder was sagt hier der Hinterbänkler dazu?
Also was haben in Union und FDP in dem Moment gedacht? Scheiß Demokratie.
Was heißt Demokratie? Also dieses, dass jeder mitredet, ist ja nicht zwingend Demokratie, sondern dass man sinnvoll seine Parteistruktur organisiert und sie war in dem Moment anscheinend
nicht sinnvoll. Genau, das sagte der Hobby-Diktator Tilman Lucke an der Stelle.
Nee, also wie du sagst, man muss schon auch die Partei im Kopf haben und sagen, okay, was kriege ich durch beim Parteitag? Aber wenn man es übertreibt und sozusagen immer fragt, wer könnte denn bei mir was dagegen haben, mit dem muss ich jetzt mal telefonieren und innen drin warten die Verhandlungspartner und langweilen sich. Also das ist eben das andere Extrem. Und dann,
also du meinst, daran ist Jamaika letztendlich gescheitert?
Lindner hat es ja auch so gesagt, dass er gesagt hat, also das dauert jetzt hier schon 4 Wochen, es geht nicht voran und man verzettelt sich im Klein-Klein. Und dieses Klein-Klein war hauptsächlich durch die grüne Verhandlungstaktik, war ja keine Taktik, sondern Verhandlungsvorgehen, verschuldet, sodass man vielleicht, wenn man es weitergemacht hätte, es waren ja nur Sondierungen, dann hätte man dieselbe Show nochmal 5, 6, 7 Wochen anschließen müssen als Koalitionsverhandlungen. Und das ist wirklich, also sagt man ja, viele Köche verderben den Brei, das heißt einfach, kleine Verhandlungsteams sind immer besser als große, immer effizienter auch.
Naja, es wäre ja auch, also wenn es aber geklappt hätte, wissen wir ja eins, Olaf Scholz wäre nie in seinem Leben Bundeskanzler geworden, weil dann hätte ja die Merkel hätte ja dann in der Mitte der Legislatur zurücktreten können und es wäre dann gemacht worden, dass die Merkel in der Mitte der Legislatur zurückgetreten wäre und dann wäre wahrscheinlich, AKK?
Wahrscheinlich.
Wäre AKK Bundeskanzlerin geworden, wäre dann als legitime Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl 2021 reingegangen und wäre dann auch Kanzlerin geblieben.
Weil oder man kann nicht.
Wahrscheinlich schon.
Ja, es ist interessant.
Sie war keine schlechte Regierungschefin im Saarland.
Genau.
Sie war auch nicht gut, aber sie war auch nicht schlecht. Und das ist ja immer das Kriterium, was du an einen Politiker ansetzt.
Ja, aber sie hat ja in der Bundespolitik alles falsch gemacht, was es nur ging. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Das ist richtig. Pass auf. Die Frage ist jetzt, wie geht es mit Frankreich weiter und dem wichtigsten Partner Deutschlands innerhalb der EU und unter dem zweitwichtigsten europäischen Land?
Also anscheinend soll morgen eine Ansprache von Macron kommen und da wird wahrscheinlich dann irgendein Name genannt oder vielleicht sickert er auch schon vorher durch, der dann Regierungschef wird. Also ich glaube schon, dass es eine Mehrheit geben wird, aber anscheinend kann er das heute noch nicht entscheiden, sondern muss erstmal auch alle Parteien, die in Frage kommen, dann abklopfen. Und ja, also ich glaube schon, dass die Republikaner, das sind ja die kleinsten, aber sind halt auch die man dann braucht, dass man die mit ins Boot holt. Und dann sind so Fantasieforderungen, wie dass die Rente wieder auf 62 abgesenkt werden muss und so weiter, von links kommende Forderungen, sind natürlich dann perdu. Es ist ja vollkommen absurd, eine Rentenreform, die erstmal gerade mühsam durchgepeitscht wurde, wieder zurückzunehmen. Aber es ist also auch klassisch. Wenn wir gewinnen, nehmen wir alles zurück. Und es stimmt eigentlich nie. Es wird fast nie irgendwas zurückgenommen.
Oder er löst das Parlament wieder auf.
Erst in einem Jahr.
Ah, das darf er erst in einem Jahr machen.
Genau, laut Verfassung gibt es das Gesperre. Jetzt ein Jahr müssen sie sich so durchwursteln.
Ah ja, super.
Ich habe noch eine kleine Nice-to-Know-Sache. Und zwar, es gibt ja Auslandswahlkreise. Deutschland liegt im Auslandswahlkreis Nummer 7. Aha, und hier hat ein Liberaler gewonnen.
Nur 7?
Ja, also quasi weitgehend Mitteleuropa plus X. Und
Das ist die Rache für den Zweiten Weltkrieg.
Genau, apropos. Und der heißt Friedrich Petit. Also nach Friedrich dem Großen kommt hier einfach Friedrich der Kleine.
Ist der Kleine, ist ja süß. Das habe sogar ich verstanden. Aber es liegt daran, ich gucke sehr viel französische Pornos und da fällt der Begriff Petit sehr oft.
Sebastian, geh.
Was denn?
Wir sind hier in einer Sonderfolge und hier gelten unsere Gesetze für normale Folgen nicht.
Meine Gesetze gelten überall.
Okay.
So. So, okay, pass auf. Dann jetzt sind wir durch mit Frankreich.
Genau. Dann haben wir jetzt die Frage auch noch, die da mittelbar mit zu tun hat mit Frankreich. Nämlich, es gibt ja im Europäischen Parlament nach wie vor die Fraktionsbildung, die in vollem Gange ist. Und die ID-Fraktion, also ID klingt jetzt für Rechtsextreme ganz bekloppt, weil die haben ja gar keine Ideen.
Ja, aber identitäre Bewegung, ich finde das schon sehr passend.
Ja, aber da könnten sich auch viele Linksidentitäre anschließen. Also jedenfalls, die ist jetzt quasi beendet, also de facto beendet, weil kaum
noch... Die Fraktion oder die Fraktionsbildung?
Die Fraktion ist beendet, okay. Weil sie hatte ja, also waren ja zu acht Landesdelegationen genau. Vor der Europawahl, dann ist die AfD rausgeschmissen worden und 7 Delegationen braucht man ja.
Genau.
Und jetzt haben ganz viele sich da... also quasi verabschiedet durch diese neue Gründung, die von 3 Partnern ausging, nämlich von Ungarn, also Orban aus Ungarn, der fraktionslos war mit seinen Leuten, dann der FPÖ aus Österreich, die in der ID-Fraktion war, aber genau. Auch so eine Art AfD, die auch kurz vorm Rausschmiss wahrscheinlich war, und dann noch, das ist das Interessanteste, die ANO-Partei aus Tschechien, die vorher Mitglied der liberalen Fraktion war.
Naja, Moment, man muss dazu sagen, ich kenne mich mit der tschechischen Politik relativ gut aus, weil meine besten Freunde kommen ja aus Tschechien, also einer meiner besten Kumpels, den kenne ich seit fast 25 Jahren, nein, seit weit über 25 Jahren. Und wie heißt er denn?
Babiš.
Der ist ja übrigens kein Tscheche, der ist Slowake, bloß mal so.
Ach so.
Das ist im Prinzip der tschechische Donald Trump. Das kann man wirklich so sagen. Das ist ein tschechischer Multimillionär, der immer gegen die EU gehetzt hat, immer gegen die EU. Das ist in Tschechien übrigens, in Polen auch und in allen ehemaligen osteuropäischen Staaten ist das sehr beliebt. Du greifst die ganzen Fördermittel von der EU ab, deswegen sind die übrigens alle auch in der EU und deswegen würde Ungarn sich eher ein Bein abhacken, als aus der EU auszutreten, weil dann wäre Orban von heute auf morgen pleite. Dann greifen das alles ab, bauen Sachen. Hier, guck mal, was ich gemacht habe. Hier, guck mal, das habe ich gemacht. Und wenn irgendwas schief geht, ist es immer die Schuld der EU.
Ja, und vor allem der Babiš und auch Orban, die bauen ja nicht nur Sachen, sondern die schieben sich ja auch in die eigene Tasche. Also
ja, weil die ja selber Bauunternehmer sind. Also wie gesagt, Babiš ist der ist der tschechische oder wie gesagt, der tschechisch-slowakische, er ist ja Slowake, Donald Trump und er hat natürlich Baufirmen. Er ist ja Donald Trump. Und sämtliche Baufirmen, die in Tschechien irgendwas bauen, gehören natürlich Babiš. Und Babiš ist kein Nazi. Babiš ist ein astreiner Populist.
Ja.
Also der ist so populistisch, der hat quasi den tschechischen Populismus erfunden. Also der ist fast noch schlimmer als Trump, weil der im Gegensatz zu Trump nämlich intelligent ist. Trump ist ja, du kannst ja über Trump viele sagen, aber intelligent ist der Mann nicht.
Ja.
Bauernschlau höchstens. So. Und Babiš hat jetzt offensichtlich es geschafft, sich mit der FPÖ und mit Orban irgendwie so, dem ist das ja scheißegal. Der ist Geschäftsmann. Der will nur irgendwie den größten Vorteil für sich rausschlagen. Und also, der ist kein Rassist.
Das ist klar. Aber er hat halt auch nicht in die liberale Fraktion gepasst. Aber da merkt man, in der EU ist es ja nicht so wie in Deutschland, wo sozusagen noch heile Welt ist. Da hat jede Partei jede Fraktion irgendwelche geisteskranken Spinner bei sich. Also die Sozialdemokraten hatten die aus der Slowakei, also genau. Fico und seine Leute, haben sie auch suspendieren müssen. Die EVP hat Orban gehabt.
Genau.
Und da staunt man, was dann, oder es sind halt nicht alles eben immer so tolle Demokraten, wie man jetzt von einer Mitte-Fraktion erwarten könnte.
Also das läuft aber auch so ein bisschen unter folkloristische Eigenheiten. Das darf man ja bitte auch nicht vergessen.
Und jedenfalls, diese 3 Parteien sind jetzt der Kern der neuen Fraktion Patrioten für Europa. Und da gab es jetzt mehrere, in den letzten Tagen, mehrere Landesdelegationen, die noch dazu kamen, sodass die Schwelle von 7 Ländern und 23 Abgeordneten längst überschritten ist. Also es kam noch neu dazu die PVV, also aus die Geert Wilders Partei aus den Niederlanden, dann aus Portugal noch irgendwelche Leute und...
Aber die AfD hat nicht angeklopft, ne?
Die klopft sehr fleißig an, aber
genau
die...
Aber die wollen die nicht.
Na, im Grunde ist es ja die ID-Fraktion plus X minus X, so kann man sagen. Also im Grunde ein großes, ja, der Historiker würde sagen, ein großes Renversement des Alliances. Wir erinnern uns an
also 1756,
genau.
Und, wir gehen alle auseinander und tun uns wieder zusammen.
So. Wie im Kindergarten hieß es doch, wie war das?
Irgendein Reigen.
Irgendein Reigen, genau. So. Und mehr oder weniger wahllos, weil, wie du sagst, das sind Leute, die haben kein Gewissen, denen ist es scheißegal, wer da neben ihnen sitzt, wie arg der stinkt oder wie arg der, was der am Stecken hat.
Ach, was heißt, die haben kein Gewissen? Die haben nicht mal eine Ideologie. Also, pass auf, das,
ja,
was man der
manche Merkel... Ja, manche ja schon, also die FPÖ zum Beispiel hat ja eine Ideologie.
Ach, weiß
die
ich
anderen
nicht.
Hat, na doch, klar, die haben ja, das hat man doch bei dem Ibiza-Video gemerkt, der will österreichischen Rundfunk und die Infrastruktur an Russland verscherbeln.
Das ist doch keine Ideologie.
Naja, also pro-russisch ist schon eine Ideologie.
Weiß ich nicht, ja, nee. Nein, also pass auf, du kannst ja, also... Sagen wir mal so, die Merkel hatte ja auch keine Ideologie, aber bei der Merkel war das ja eher positiv. Die Merkel war ja einfach Pragmatikerin. Die Merkel war einfach, die Merkel hat das Wort Kanzler wörtlich genommen. Ein Kanzler ist ja ein Verwaltungsamtsleiter. Jede Universität hat einen Kanzler, das ist der Verwaltungsleiter. Und das war die Merkel. Die Merkel war Verwaltungsleiterin von Deutschland. Die war angenehm ideologiefrei, die war komplett pragmatisch, der war das scheißegal. Die hatte manchmal so Ansätze, zum Beispiel bei der Homo-Ehe, also bei der Ehe für alle.
Genau.
Da hat man so gemerkt, okay, ab und zu hat sie doch mal eine eigene Meinung. Aber sonst war das ja Merkel scheißegal. Hauptsache, es geht voran mit dem Land. Also du kannst hinterher behaupten, was du willst. Ziel, Plan hatte die nicht, aber sie hat alles getan, um Deutschland nicht zu schaden. Sagen wir mal so.
Ja, aber eine Ideologie, also eine Art Plan, wie man das eigene Land oder wie man die EU umgestalten will und ob das jetzt zum Positiven oder zum Negativen ist, ist schon
das
immer
ist ja Meinungssache.
Auch eine Ideologie, genau. Naja, aber
und das haben die alle nicht. Babiš hat keine Ideologie. Orbán
ja, wie gesagt,
hat keine Ideologie.
Aber dann passt er ja zu Leuten, die eine haben, denn es ist ihm, er ist ja neutral sozusagen. Er
genau.
Kann ja auch.
Aber also wie gesagt, also ihr muss.
Orbán hat auch eine Ideologie, natürlich.
Der
hat ja vor Jahren schon angekündigt, er will den illiberal, also die illiberale Demokratie haben. Das heißt letztlich, so wie Trump auch, eine Diktatur der Mehrheit. Wobei bei Trump ist es sogar eine Diktatur der knappen Minderheit, weil er
genau.
Mit dem Wahlrecht trickst. Mhm. Aber eine Diktatur der Mehrheit, also keine Minderheitenrechte. Die Justiz muss immer das machen, was die Mehrheit will, statt dass sie dem Gesetz folgt. Und das ist eine ganz klare Ideologie.
Findest
dazu kommt
du?
Noch das Christentum, was bei Orbán extrem stark ausgeprägt ist.
Naja, aber auch das ist ja nur wieder ein populistischer Vorwand.
Ich glaube, dass der persönlich genauso denkt.
Also da habe ich ja sowieso bei ganz vielen Leuten, habe ich ja sowieso Probleme, zum Beispiel bei Alice Weidel. Ich bin zum Beispiel bei Alice Weidel fest der Meinung, dass die viele Dinge, die die sagt, nur sagt, weil sie glaubt, dass die gut ankommen. So
ja,
ähnlich,
wobei,
wie, bei Sarah,
also, wenn man
so ähnlich wie bei Sarah Wagenknecht. Ich glaube einfach nicht, dass die das glauben,
also,
was die
Sarah
sagen.
Wagenknecht, ich glaube, Sarah Wagenknecht sagt vieles, einfach aus austauschbarem Kalkül.
Genau.
Aber die hat natürlich auch eine Ideologie und die ist pro-russisch. Die ist einfach...
Das ist aber keine Ideologie.
Naja, doch.
Also ich glaube,
dass Putin hier alles übernimmt, dann ist das ein ganz klares Ziel, von dem ich nicht abweiche.
Nein, das will die nicht.
Doch.
Pass auf. Nein, die sagt, dass die das will. Um Wählerstimmen auf sich zu vereinigen.
Ja.
Das ist klassischer Populismus. Also ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht eine Ideologie, wahrscheinlich von allen, über die wir hier reden, noch am ehesten eine. Ich glaube auch nicht, dass Orbán eine Ideologie hat. Die einzigen Ideologien, die haben, dass die an der Macht bleiben wollen.
Ja, aber dann kannst du sagen, dann ist nichts Ideologie. Also, oder dann
doch. Christian Lindner würde ich definitiv eine Ideologie unterstellen. Und zwar eine sehr wirtschaftsliberale. Christian Lindner tut und sagt viele Dinge aus ideologischen Gründen. Der hat eine politische Überzeugung, die ich in ganz vielen Dingen nicht teile. Aber er hat eine politische Überzeugung. In der SPD finde ich langsam auch immer weniger Leute, die eine politische Überzeugung haben. Ich finde auch inzwischen in der CDU kaum noch Leute, die eine politische Überzeugung haben. Sondern das sind alles knallhart.
Aber was wäre dann für dich zum Beispiel Rolf Mützenich, der ja Sarah Wagenknecht in puncto Russland sehr ähnlich ist? Ist es auch keine Ideologie, wenn er sagt, man soll den Konflikt einfrieren?
Nein, das hat politische Gründe, keine ideologischen Gründe. Eine Ideologie zum Beispiel ist für mich zu sagen, ich bin für die Arbeiter und es geht darum, es muss hier immer arbeitnehmerfreundlicher werden und das aus Gründen, das was die Linkspartei lange hatte, was sie ja jetzt auch nicht mehr hat. So, außenpolitische Ideologien sind, entweder ich bin Demokrat oder ich bin kein Demokrat, ich lehne die Demokratie aus ideologischen Gründen ab, weil ich persönlich bin der Meinung, es soll nicht so viel diskutiert werden, es soll einfach gemacht werden. Das sind ideologische Gründe. Aber all die Sachen, die wir hier gerade nennen, sind nicht ideologisch, sondern rein politisch, pragmatisch, machtpolitisch motiviert. Sowohl bei Sarah Wagenknecht als auch zum Beispiel, naja, bei Rolf Mützenich bin ich mir nicht ganz sicher, da kann auch ein bisschen, neurologische Schädigung einen Grund haben, das weiß ich nie genau. Friedrich Merz hat keine Ideologie. Der Mann will Kanzler werden. Das ist die einzige Ideologie, die Friedrich Merz hat. Alles andere interessiert den nicht. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Es gibt ganz wenig Politikerinnen und Politiker, gerade in der Spitzenebene, gerade in Deutschland, die nur den Grünen würde ich noch eine Ideologie unterstellen. Denen würde ich noch sagen, die sind wirklich daran interessiert, es muss dem Klimaschutz hier alles untergeordnet werden. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber es ist eine Ideologie. Sie haben ein Ziel. Sämtliches politisches Handeln beruht nicht darauf, Macht zu bekommen, sondern beruht nur darauf, wie ist meine eigene politische Meinung.
Genau, also das war ja auch der Grund, warum das Heizungsgesetz so gestrandet ist oder sozusagen so zerpflückt wurde, weil diese Leitungsebene des Wirtschaftsministeriums aus den ganzen Leuten bestand, die gesagt haben, das müssen wir jetzt unbedingt machen, und weil es so gut fürs Land ist und nicht, wie kriegen wir es denn am besten durch, ja? Sondern wir müssen es einfach machen, und dann ist das tatsächlich im politischen Tagesgeschäft gar nicht die schlauste Herangehensweise. Aber wir sind mega abgeschweift.
Das ist richtig. Aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, irgendwann mal über Ideologie oder Nicht-Ideologie. Egal.
Also, wie gesagt,
ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Aber ich glaube, sämtliche Russlandhörigkeit, um das jetzt nochmal abzuschließen, sämtliche Russlandhörigkeit ist nur Populismus. Da geht es nur darum.
Da bin ich komplett anderer Meinung, weil das einfach. Weißt du, da geht es. Oder in Russland selber, da merkt man ja, also es geht ja darum, Freiheit oder nicht. Und
das glaube ich nämlich nicht, weil der Russe an sich gar keine Ahnung hat, was Freiheit ist.
Ja, das, der das klingt Europäer jetzt sehr böse, was der Europäer könnte sich eine Ahnung haben. Der gemeine deutsche Putin-Freund sollte ja schon, wenn er sich ein bisschen umguckt hier im Land, könnte er ja schon der Meinung sein.
Da ist schon die erste Hürde.
Ja, genau.
Nee, ist so, also das meine ich jetzt völlig ernst. Die haben, also die ganzen Leute, die Putin, und die sagen, letztendlich ist der Amerikaner schuld, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Diese Leute sind die Leute, die auch andere Leute für ihr eigenes Scheitern verantwortlich machen. Aber auch das führt jetzt viel zu weit. Wir wollten eigentlich nur eine Spezialfolge zur Wahl in Frankreich, dann sind wir schon wieder fast bei einer Stunde. Wir haben uns aber vorher darauf geeinigt, dass wir von den drei Quizfragen, die wir uns in der Jubiläumsfolge...
Nein. Also wie gesagt, diese Fraktion,
waren wir noch.
Und also wie gesagt, dann gibt es noch die Belgier, aber auch bei den Belgiern, da gibt es ja auch von den Rechten, in Belgien ist ja die Spaltung noch extremer. Da gibt es die Spaltung, da gibt es flämische Parteien, wallonische Parteien, aber und dann gibt es noch deutschsprachige Parteien, die überhaupt nichts wert sind. Und dann gibt es ja zwischen, gerade bei den belgischen Nationalisten, gibt es die einen, die sagen, also Vlaams Belang, das sind die frühere Vlaams Blok, und die sind russlandfreundlich. Und dann gibt es die anderen, die sind also eher westlich, und die würden nie miteinander irgendwas machen. Und jedenfalls, also diese Fraktion, die nennt sich Patrioten für Europa, die ist jetzt im Werden. Und dann ist jetzt noch die Frage, wie viel kommen da noch dazu? Sie brauchen eigentlich keine mehr, aber da könnten noch welche dazukommen von der EKR, aber im Wesentlichen. Und jetzt ist die Frage, also wer noch unentschlossen ist offiziell, ist die Lega aus Italien und der RN aus Frankreich. Und das hat jetzt mit der Parlamentswahl zu tun, dass sie sich bisher noch nicht positioniert haben.
Aber würde der RN denn da reinpassen?
Der würde da auf jeden Fall reinpassen.
Und dann würden sie aber die AfD wieder nicht wollen.
Die wollen sie ja tatsächlich nicht. Also das ist, glaube ich, das ist von Anfang an klar. Das ist auch von Orbáns Seite klar. Also die einzigen, die AfD haben wollen, sind im Grunde die FPÖ. Die Partei hat im Europaparlament sonst überhaupt keine Freunde mehr, weil die so komplett durchgeknallt sind. Wenn man sich die Statistik anschaut, der Abgeordneten, die für oder gegen irgendwelche EU-Gesetze stimmen, dann ist die Zustimmungsrate die allerniedrigste Zustimmungsrate für Gesetze, aber die auch noch bei ungefähr 30% liegt, ist bei den AfDlern. Also es ist wirklich, die sind jenseits von allen Irren aus allen europäischen Ländern.
Also das ist politischer Destruktivismus par excellence.
Genau, und selbst wenn die diesen Maximilian Krah jetzt auch nicht mehr bei sich in der Delegation haben, die sind jetzt fraktionslos und können daran nichts ändern. Und deswegen würden Lega und RN wahrscheinlich, weil es eben eine neue Idee-Fraktion ist, da reingehen. Eine kleine Möglichkeit, also bei Prognosen habe ich mich ja in den letzten Wochen da doch sehr schlecht gemacht. Kleine,
oh komm, Fußballtechnik lagst du nicht schlecht.
Das schon, aber bei allem anderen habe ich verkackt. Sagen wir mal, ein Viertel Wahrscheinlichkeit ist, dass der RN zur EKR wechselt, also zur Meloni, weil das ja sozusagen die die beiden Anführerinnen sind, die am nächsten dran an der Macht sind, wobei das jetzt wieder ein bisschen weiter weg ist, aber die sozusagen am gemäßigsten von diesen ganzen Rechtsparteien ist. Die Lega wird auf jeden Fall zur Idee wechseln, das glaube ich schon.
Ich denke, die Idee gibt es nicht mehr.
Nee, zur Patrioten wechseln.
Genau, aber zur neuen Idee. Und die EKR gibt es aber noch.
Die gibt es noch und die ist aber nicht gefährdet. Da gibt es genug quasi.
Da sind die nicht ganz so rechten.
Ja, das sind vor allem und die große Trennlinie, und deswegen kommen wir wieder zur Ideologie, die große Trennlinie ist Russland. Also die polnische Peace-Partei, die hat mit Orban nichts zu tun. Dann gibt es die tschechische, die andere, die vom früheren Václav Klaus, die Regierungspartei, die ist da
ODS.
Drin.
ODS. Genau. Moment mal, die ODS ist da aber eigentlich in der EVP.
Echt?
Also, oder es kann sein, dass Václav Klaus eine neue Partei gegründet hat. Das ist in Tschechien nicht unmöglich und dass ich es nicht mitgekriegt habe. Aber eigentlich ist Václav Klaus in der ODS, was ja die tschechische Volkspartei, also es heißt sogar tschechische Volkspartei, also Strana ist tschechisch und heißt Partei. Dafür steht das S hinten und dann weiß ich nicht. Also das
nee,
ist,
also
das
sie, sind, sie waren früher, aber sie sind jetzt in der EKR und da werden sie auch bestimmt bleiben.
Moment. Das kriege ich ganz kurz raus. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Ich habe das schon auch gerade nachgeschaut.
Ist Václav Klaus noch in der ODS oder nicht?
Václav Klaus, ob der, na bestimmt. Naja, und dann in Spanien die Vox, also das sind ja Franco-Fans, aber sie sind auch eben pro-westlich. Und da gibt es halt in vielen Ländern gibt es solche rechtskonservativen Parteien, die also, die das da auch drin bleiben. Also diese Fraktion wird es weiter geben. So.
Ah ja, warte, ich hab's gerade. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Klaus vertrat auch nach dem russischen Überfall weiterhin pro-russische Positionen.
Also ach so.
Klingt das nicht nach ODS?
Egal. Das liefern wir nach, beziehungsweise der war ja auch immer auch so ein Spezialfall. Naja.
Naja, aber nichts ist so schlimm wie der letzte tschechische Präsident.
Miloš Zeman.
Zeman. Weil Zeman ist, bevor Zeman Präsident war, Zeman zum Beispiel ist, der hat, das war im Prinzip der tschechische,
Kubicki.
Nee, der erste russische Präsident, ach Mensch.
Jelzin, genau.
Das war der tschechische Jelzin.
Ach so, ich
und,
dachte.
Mein Kumpel Otto hat mir bloß mal erzählt, dass er mal in Prag mit dem Auto gefahren ist und da war der allerdings gerade zwischen Ministerpräsident und Präsident und ist hinter ihm ist Václav, Miloš Zeman gefahren, der hat gequarzt im Auto wie ein Bekloppter und hat ihn beschimpft, dass er schneller fahren soll. Also hat sich benommen wie so ein Prolet, hat auch noch gehupt.
Ja.
Egal. So.
So, die englische Wahl ist, da gibt es noch ein, zwei Nachträge. Also das hat sich jetzt herausgestellt, 411 Sitze hat die Labour-Partei bekommen von 650. Und damit ist sie am Rekord der letzten Jahrzehnte knapp vorbeigeschrammt von Tony Blair, der 418 hatte, allerdings von 659. Also das heißt, der hatte sozusagen ein, zwei Sitze mehr jetzt proportional gesehen als die heutige Labour Party. Allerdings ist der Abstand zur zweiten Partei, so groß war der Abstand zur zweiten Partei noch nie.
Was aber daran lag, dass es zu Tony Blairs Zeiten auch nur zwei Parteien gab, das darf man nicht vergessen.
Genau, mit Ausnahme der Wahl 1931, so weit muss man zurückgehen. Das war aber eine besondere Wahl, weil das so eine Art nationale Einheit war und dann gab es so ein Allparteienkabinett und da wirbelte sich sowieso alles durcheinander, aber jetzt gemessen an normalen Wahlen ist das schon eine extreme Ausnahmewahl gewesen. Übrigens auch nochmal zwei, drei Fakten, wie?
Bloß mal ganz kurz dazu, weil ja immer gesagt wird, die älteste Demokratie der Welt ist Amerika und manche streiten sich sagen, das ist doch Frankreich. Für mich ist es ja nach wie vor Großbritannien, weil die ja sozusagen, die hatten ja nie einen Cut. Es gab ja nie eine Revolution in Großbritannien. Also es gab mehrere Revolutionen, aber jetzt, wenn man es zum Allgemeinen historisch betrachtet, ist für mich die älteste Demokratie der Welt nach wie vor das Vereinigte Königreich.
Ja, naja, es kam halt immer wieder zurück, also nach dem 17. Karl II. Ist ja geköpft worden.
Genau.
Dann gab es die kurze Republik und das ist ja das Schlimme, dass Leute, wenn man heute in Großbritannien für Republik ist, dann denkt jeder an Oliver Cromwell und den Terror.
Genau.
Und also als ob jetzt Keir Starmer als Staatspräsident so wäre.
Egal, so. Nur weiter.
Aber ich wollte noch zwei, drei Fakten erzählen. Also es gibt ja, in Großbritannien hat ja jeder Normale auch über 18 Wahlrecht wie überall, aber es gibt zwei Gruppen von Menschen, die kein Wahlrecht haben, kein aktives Wahlrecht.
Mitglieder der königlichen Familie?
Also der König, als das ist quasi eins in Gruppe, eine Person in der Gruppe, er darf nicht wählen und Mitglieder des Oberhauses. Also David Cameron als Außenminister durfte gar nicht selber zur Wahl gehen.
Ich dachte, dass die gesamten Mitglieder des engeren Kreises der königlichen Familie dürfen alle nicht wählen gehen. Es darf nur der
König nicht wählen. Ja, ich glaube, sie tun es einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass William jetzt da irgendwie mit seinen Kindern da in
Wahl. Nein, die sind ja auch sehr dumm, das darf man ja nicht vergessen.
Genau. Das und also es wäre interessant, wie wenn man den Bundespräsidenten verbieten würde, wählen zu gehen. Das ist bei uns nicht der Fall. Man weiß ja sogar, was er wählen würde, weil er ja seine Parteimitgliedschaft zumindest ruhen lässt. Und dann gibt es noch interessant, apropos Enthaltung, es gibt ja den Speaker und der hat drei Stellvertreter und meistens sind das, dass es insgesamt vier sind, zwei von Labour und zwei von den Tories, damit sich die Stimmen gegenseitig aufheben. Und diese vier, die stimmen auch nie mit ab. Das heißt, bei 650 Sitzen gibt es schon mal vier, die man vergessen kann. Das ist aber von jeder Seite zwei und dann ist es quasi egal.
Das ist ja das System, in Deutschland gibt es ja so ein ähnliches System, das nennt sich ja Pairing. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
Nee, haben wir noch nicht, aber das ist, also das ist ja auch alles informell.
Genau.
Eher. Ja, das heißt Pairing, wenn jetzt eine Regierungsmehrheit knapp ist und jemand ist krank oder ist wegen einer Sitzung woanders dringend verhindert, dann in Zeiten, in denen sich Opposition und Regierung gut vertragen, gibt es dann die Vereinbarung, aha, von eurer Opposition kommt bitte auch einer weniger.
Naja, nee, das wird eigentlich, also es gab immer mal wieder die Drohung, Pairing aufzuheben, gerade wenn es so knapp war, aber das hätte ja nur dazu geführt, dass man dann halt jemanden aus dem Krankenhaus, aus dem OP-Saal in die Abstimmung schleppt. Und um das zu verhindern, einfach aus menschlichen Gründen, ist Pairing eigentlich immer, es gibt es eigentlich immer.
Ja, und wenn es das nicht gibt, also es gibt ja schon immer auch, dann wird namentliche Abstimmung verlangt oder so. Und wenn dann genügend Leute nicht da sind, dann kann die Regierung schon mal eine Abstimmungsniederlage bekommen oder eine, wenn es nicht namentlich ist, oder eine Abstimmung per Hammelsprung. Da muss aber zuerst mal festgestellt werden, ob die Beschlussfähigkeit gesichert ist. Also
genau.
Es ist ja manchmal so, manchmal sitzen so 10, 12 Leute im Plenum und da wird also die Fiktion aufrechterhalten, okay, die Fraktionen stimmen jetzt so ab und wir tun so, als wären sie komplett anwesend.
Und keiner klagt und keiner stellt die Beschlussfähigkeit fest, obwohl sie eindeutig nicht gegeben ist. Und
nur wenn die AfD alle paar Monate mal auf Krawall gebürstet ist, sagte, so, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir 10 Leute tatsächlich mehr als die Hälfte der Abgeordneten sind, das ist beschlussfähig und wir beantragen jetzt eine Auszählung durch Hammelsprung, also durch rausgehen, wieder reinkommen, durch drei Türen, Enthaltung, ja, nein. Und dann müssen alle noch herbeigeklingelt werden. Das ist sehr mühsam und manchmal klappt das nicht. Und dann sind Sitzungen in den letzten Jahren auch tatsächlich schon mal abgebrochen worden,
genau.
Vertagt worden. Aber das ist im Grunde diese Fiktion, weil man weiß, das wurde ja im Gesetzgebungsprozess so und so vorbereitet. Und wir wissen, wenn wir jetzt alle hier sitzen würden, dann würden ja die Fraktionen auch diese Mehrheitsverhältnisse haben. Und deswegen, also das nur so weit. Es gibt aber im britischen Unterhaus noch eine zweite Gruppe von Abgeordneten, die nicht mit abstimmt. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Kannst du dir denken, welche?
Die sind tot.
Die müsste man noch entdecken, weil wahrscheinlich gibt es die auch. Nein, es gibt die Sinn Féin-Partei, die ist in Nordirland wieder stärkste Kraft geworden. 7 Abgeordnete, das sind ja Katholiken und die sind... Die lassen sich da nie blicken im Unterhaus, weil sie nämlich vereidigt werden müssten auf den König. Und das wollen sie nicht. Das heißt, diese Mandate gibt es zwar, aber die werden nicht eingenommen. Die sind leer.
Ja. Ah, ja.
Das heißt, die können ihr Mandat, das ist im Bundestag nicht so, man muss nicht vereidigt werden, sondern man darf da einfach reinspazieren. Der Bundeswahlleiter oder zertifiziert das, dann kriegt man vom Bundestag irgendeinen Hausausweis und so weiter. Und im Unterhaus oder auch in anderen Parlamenten in Spanien ist es üblich, man wird auf das Staatsoberhaupt vereidigt. Wenn man das aber ablehnt, oder wenn man, es war ja in Spanien bei den letzten Wahlen immer so, da wurden ja auch Leute reingewählt, die im Exil waren wegen des Katalanenaufstandes. Und dann hieß es, die müssen jetzt diese Zeitspanne, also wenn sie aus dem Ausland kommen zur Vereidigung ins Parlament, dann sind sie noch nicht immun. Erst in dem Moment, wo sie vereidigt werden, sind sie immun. Also es war
mussten
unmöglich.
Mussten sie durch einen Gulli, mussten sie ins Parlament rein, um sich ganz schnell vereidigen zu lassen, bevor sie verhaftet werden.
Genau, da das nicht möglich ist, konnten die dann jeweils auch ihre Mandate oder auch der Puigdemont war ja im letzten Europaparlament auch vertreten und er musste aber in Madrid als Europaabgeordneter vereidigt werden, laut dortigem Wahlgesetz. Und das ging auch nicht. Der wohnt ja in Brüssel Und er konnte nicht mal dort sein Mandat antreten. Also das ist tatsächlich auch, ob das so demokratisch ist, ist die Frage, so eine Vereidigung, wenn die dann solche Implikationen mit sich führt. Aber es gibt halt diese 7 Sinn Feinler und 4 Speaker, die nicht mit abstimmen, sodass man eigentlich gar nicht 326 für die Mehrheit braucht, sondern 320. Aber in der jetzigen Wahl ist es ja ziemlich wurscht. So.
Apropos wurscht. So.
Wir hatten ja vor einer Woche hatten wir unsere Jubiläumsfolge und da haben wir uns gedacht, wir wollen ja unsere Haupteigenschaft als Klugscheißer, wir sind ja nur nebenberufliche Kabarettisten,
richtig,
gern testen. Deswegen
gibt es auch diesen Podcast.
Genau, und wir wollen es mal testen anhand von Quizfragen, die wir uns jeweils gestellt haben. Letzte Woche habe ich angefangen und jetzt stellst du mir bitte eine Frage.
Also wir haben ja jeder noch 2 über, die dritte machen wir dann vielleicht am Donnerstag oder vielleicht nach der Sommerpause oder so, mal gucken. Ich habe noch eine politische und eine nicht politische. Ich habe dir letztes Mal die Wahl gelassen und ich lasse dir jetzt auch. Politisch oder nicht politisch?
Aber dann sage ich mal nicht politisch heute.
Okay, das wird eklig. Das wird, eigentlich ist es total unfair. Und H2SO werden sie jetzt wieder den Kopf verdrehen, würden sie jetzt die Augen verdrehen. Aber es geht um Synchronsprecher. So, ich möchte jetzt von dir, es gibt eine Liste, es gibt die Deutsche Synchronkartei im Internet.
Du, den einzigen Synchronsprecher, den ich wirklich damit namentlich und auch persönlich kenne, ist Santiago Ziesmer und sonst kenne ich niemanden.
So, der ist ja nicht dabei. Ich möchte
Ach so,
von dir,
der ist da nicht dabei, ja, dann habe ich schon verloren.
So, na, pass auf, ich will von dir einfach die meistbeschäftigten deutschen Synchronsprecher haben. Und zwar, es gibt theoretisch 20, nämlich die unterscheiden das in die meistbeschäftigten Filme, meistbeschäftigten in Serie. Es sind lustigerweise alles Männer, weil es einfach so ist, dass es ungefähr 6-mal so viel Synchronrollen für Männer wie für Frauen gibt. Das hat einfach was damit zu tun, dass sie im amerikanischen Film, wenn du dir einen ganz normalen amerikanischen Film nimmst, hast du meistens 2 Frauenrollen und 6 Männerrollen. Das ist einfach so. Mhm. Das ist so der Klasse, das ändert sich langsam, das bricht langsam auch ein bisschen auf und so. Aber es ist nach wie vor so, auch in Serien ist es so, du hast 4 männliche Hauptrollen, 2 weibliche Hauptrollen. Das ist einfach so. So. Du musst mir nicht die Namen nennen. Es würde mir schon reichen, wenn du mir einen oder sagen wir mal 2 nennst. Und zwar, es reicht mir die Rolle. Also du sagst jetzt irgendwie, der Typ, der in der Rolle den spricht, der ist einer, der gehört zu den meistbeschäftigten.
Naja, also wer ja sehr markant ist, ist Bruce Willis.
Das ist Manfred
Wo Lehmann. Ich den Typen herkenne, ist ja aus Als die Tiere den Wald verließen, wo er die Kröte gesprochen hat.
Ich kenne ihn aus Die Wicherts von nebenan, wenn ihr das noch was sagt, und zwar als Schauspieler.
Ach stimmt, ja.
Ja. Das ist Manfred Lehmann. Nein, der ist leider auch nicht dabei. Der ist tatsächlich leider nicht dabei. Bloß mal so als Tipp, Manfred Lehmann hat ungefähr 1000, 1500 Rollen. Rollen heißt übrigens, bloß mal so, du unterscheidest das bei Filmrollen. Ich habe in dem Film diesen Schauspieler gesprochen. Ja. Punkt, das ist die Rolle. Bei Serien heißt das aber, ich habe in der Serie diese Rolle gesprochen. Wenn es aber einen Spin-off gibt und diese Rolle da zum Beispiel auch nochmal auftaucht, sind das schon 2 Einträge. Wenn du aber zum Beispiel in der Serie 178 Folgen gespielt hast, ist es trotzdem nur ein Eintrag. Es ist alles ein bisschen krude. Ja. Nein, Manfred Lehmann. Also nur mal so als Tipp, es gibt 2, die zu den meistbeschäftigten gehören, die haben insgesamt 3700 Rollen. Zumindest laut heute, das ändert sich ja auch ständig.
Aber sind das denn markante Stimmen oder sind das 0815 Stimmen?
Nein, es sind sehr markante Stimmen sogar. Aber die ja,
Also James Bond, der aktuelle James Bond.
Daniel Craig, das ist Dietmar Wunder, der ist auch nicht mit dabei.
Okay.
Der hat auch so um die 1000, 1500 ungefähr.
Ja, wen gibt es denn noch? Wie heißt der Schauspieler von Forrest Gump?
Tom Hanks?
Ja.
Der ist mit dabei.
Gut.
Also,
genau, der ist auch sehr markant.
Der eigentliche Synchronsprecher von Tom Hanks, das ist Arne Elsholz, der ist seit 10 Jahren tot. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei Forrest Gump, da ist es Arne Elsholz, der hat es nicht mehr geschafft, der ist einfach nicht alt genug geworden, dass der noch in diese Liste, aber der jetzige Sprecher von Tom Hanks, das ist ein gewisser Joachim Tennstedt, der ist eigentlich auch die Stimme von Michael Keaton zum Beispiel oder von John Malkovich oder so. Mhm. Der ist tatsächlich auf Platz 5 der meistbeschäftigten Filmsynchronsprecher, hat insgesamt 2200 Synchronrollen. Wie gesagt, die beiden meistbeschäftigsten, den einen kenne ich gar nicht, der heißt Matthias Klages, der hat keine Festrolle. Die Stimme kennt man, Stimme kennt man wirklich, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen,
okay.
Warte kurz.
So, warte, ich versuch's nochmal. Also, wenn du es wirklich wissen willst, ich mach mir nichts draus. Es ist so wischiwaschi.
wenn du mich verlässt, wieso verlässt du mich? Das Leben wird weitergehen, warum weiterleben? Das ist...
Die Stimme ist so, weiß ich nicht. Also er ist wohl der meistbeschäftigte Synchronsprecher in Deutschland mit knapp 3800 Rollen. Mein Lieblingssynchronsprecher von denen, die noch sprechen, ist allerdings der.
Es ist Weihnachten 1963. Janie sagt mir, dass sie Angst hat und besorgt ist. Sie sagt...
Nicht, vielleicht so?
Aber das wäre ja, das wäre ja einer, den man...
Ich will kein Lehrer werden. Deswegen bin ich ja hier. Ich will Pilot sein. Keiner kämpft in der Luft nach Hand.
Das ist Peter Flechner.
Okay, aber das ist ja eher eine ganz normale Stimme. Die würde ich mir gar nicht merken.
Ah ja, okay. Ja gut, aber wahrscheinlich...
Und welche Rollen hat der gemacht?
Der ist zum Beispiel Ben Affleck, also der letzte Batman, also der letzte große Batman sozusagen. Das ist seine wichtigste Rolle. Spricht sehr viel Serien auch. Wie gesagt, Ben Affleck hat der gesprochen. Also das ist seine festeste Festrolle. Dann ist es Hawkmoth bei Miraculous, das sagt ihr nur oder gar nicht, da du Kinder hast. Billy Crudup, David Harbour in Modern Family und in... So, solche Leute. Okay.
Und wer ist denn jetzt die erfolgreichste Frau oder die meistbeschäftigste, die mit den meisten Rollen, die Frau?
Das kann ich dir nicht sagen. Da müsste ich die Frauen, die ich kenne, durchgucken und dann kann ich es immer noch nicht sagen. Also die Frauen werden nicht extra aufgeführt, leider Gottes. Da habe ich auch schon mal eine wütende Mail an die Synchronkartei, aber da fallen halt Namen wie Karin Buchholz zum Beispiel, die Sigourney Weaver spricht oder so alte Damen wie zum Beispiel, die auch nicht mehr sprechen. Wie
Elisabeth Volkmann, Marge Simpson, gell, aber die ist ja auch schon lang tot.
Genau, und die hat aber gar nicht so viel synchron gemacht. Andererseits, weil du jetzt die Simpsons sagst, bei Filmen interessanterweise auf Platz 2 liegt Norbert Castell.
Homer
Simpson, der ja auch schon tot ist, der lustigerweise Münchner ist. Du hast fast nur Berliner drauf, weil die Münchner gar nicht so viel sprechen konnten. Norbert Castell liegt aber trotzdem auf Platz 2 der deutschen Filmsynchronsprecher, obwohl der im Prinzip bis auf Homer Simpson auch nie eine Feststimme hatte.
Mhm, interessant.
So. So viel zu dem Ausflug für die Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Ich glaube, das reicht, Tillmann. Du hast mehr gewusst, als ich dachte.
Jetzt bist du dran. Wirklich? Ich kann mich ja gar nicht erinnern, was ich jetzt gerade wusste. Aber gut, meine Aufgabe ist, lieber Sebastian, zähle die bisherigen US-Präsidenten in der richtigen Reihenfolge auf. 46.
Lieber Tillmann, fick dich. Okay, fangen wir mal vorne an. Also in der Mitte wird es extrem dünn, das sage ich gleich. Ja. Also
das ist auch so eine Chaoszeit, wo es am meisten gab und da wurde nie einer wiedergewählt. Also das ist wirklich...
Also ich, und dann kann ich so ungefähr, weiß ich nicht, und dann ungefähr einer Zeit einordnen.
Ja,
und
dann
so.
Helfe ich dir aber.
Also, genau, also der allererste ist klar, ist George Washington. So.
Ja.
So, beim zweiten wird es schon eng. War es John Adams?
Ja.
Gut. Der dritte müsste dann Ben Franklin gewesen sein?
Der war nie. Franklin ist 1790 schon gestorben. Der
war nie Präsident, ne?
Nee.
Aber es war einer
aber noch... Aber sowas Ähnliches, also eigentlich der bekannteste Verfassungsvater mit J. Thomas.
Jefferson, natürlich. Ja. So.
Genau.
Jefferson, dritte. So, der vierte, so, da hört schon auf.
Jetzt kommen die M&Ms, also zwei mit M. Nachdem ist ein Square Garden benannt.
Madison?
Ja. Und dann der andere, der ist nach einer amerikanischen Schauspielerin benannt, die sich dann im 20. Jahrhundert umgebracht hat.
Monroe, natürlich.
Genau.
Oder wie mein alter Geschichtslehrer mal sagte, Monroe. Weil es gab ja die sogenannte Monroe-Doktrin. Ich habe gesagt, der Typ heißt Monroe.
Aber nicht verwandt mit James Diarrhoe.
Genau. So, Nummer 6, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das muss mir wirklich helfen. Der muss, hilf mir einfach.
Nummer 6 war der Sohn von John Adams, nämlich John Quincy Adams.
Okay, keine Ahnung. Der war wahrscheinlich auch nicht besonders...
der war deswegen umstritten, weil er, weil es jetzt das zweite Mal war und bis dahin das letzte Mal, dass das Abgeordnete, das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählte. Und er hatte tatsächlich bei der Präsidentschaftswahl weniger als sein Konkurrent und Nachfolger. Und sozusagen, der war der Rekordhalter nach unten mit der geringsten Stimmenprozentanzahl.
Ah, okay.
Also der war tatsächlich der Wegbereiter für den Nachfolger, ja, der Trump des 19. Jahrhunderts.
Nummer 7.
Haben wir schon mal gesprochen, ja.
Hilf mir.
Jackson, Andrew Jackson.
Okay.
Der Erfinder der Demokratischen Partei, aber der war extremer Populist. Das war der, das hatte ich letzte Woche erzählt, der seinen Attentäter verprügelt hat.
Ah ja, genau. Okay. So, Nummer 8. So,
Nachfolger.
Keine Ahnung.
Martin van Buren.
Ah, okay. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber...
Und den nächsten kennst du, das war der kürzeste von allen, 1841.
Das ist der, der so lange seine Rede gehalten hat, dass er eine Lungenentzündung gekriegt hat und gestorben hat.
Ja.
Gestorben ist. Ja, keinen Namen habe ich auch vergessen.
Harrison.
Harrison, William, genau. Harrison. Genau. Jo. 10?
10 war der erste Präsident, der schon in den Vereinigten Staaten geboren wurde, als sie schon so hießen. Das war John Tyler.
Sagt mir überhaupt nichts.
Später dann, auch leider unrühmlich sich auf die Seite der Sezessionisten geschlagen.
Achso, ja, ganz kurz, in welchen Jahren sind wir, wenn ich fragen darf?
Wir sind jetzt 1841 bis 45.
Sind wir schon.
Ja.
Gut, in Nummer 11?
Nummer 11, das ist der James Polk.
Sagt mir auch nichts.
Ja.
Auch nur eine Amtszeit vermutlich.
Genau. Dann haben wir Zachary Taylor.
Sagt mir auch nichts.
Millard Fillmore.
13, wenn ich jetzt richtig gezählt habe? Oder schon 14?
Das kann sein. Nee, ja. 13 hast recht.
13, so.
Dann 1853 Franklin Pierce.
Also jetzt 1853 bis 57 oder wie?
Genau. Und jetzt kommen wir auf den Bürgerkrieg zu. Also Pierce und dem sein Nachfolger werden in fast allen Präsidenten-Rankings ganz unten einsortiert, weil
dann
sie
weiß ich Nummer 15
unmittelbaren
auch nicht.
Vorbereiter James Buchanan war das.
Da, doch, den Namen habe ich schon mal
gehört. Übrigens der einzige unverheiratete US-Präsident jemals.
Okay, Buchanan. So, jetzt kommen wir auf Nummer 16. Sag mir mal bitte den Beginn der Amtszeit.
Ja, Nummer 16, 1861.
Dann ist es Abraham Lincoln.
Genau. Und dann
so,
vielleicht
Nachfolger Ulysses S. Grant?
Nein.
Kam da zwischendurch noch einer?
Da kam noch einer. Nein, nach der Ermordung direkt.
Ach, sein Vizepräsident. Weiß ich gar nicht, wer war das?
Es war der erste mit einem Impeachment, also Andrew Johnson war das.
Ah ja, okay.
Interessanterweise das einzige Mal, dass der Vizepräsident nicht, das letzte Mal, dass der Vizepräsident nicht die Partei, also die Republikaner war, wie der Vorgänger, sondern die Gegenseite, weil Lincoln ihn ins Boot holen wollte. Er war ein Demokrat aus der Union, also aus den Unionsstaaten und wollte diese, naja, so eine Art Regierung der nationalen Einheit. Also
und der ist auch nicht gewählt worden, ne? Der war einfach nur Präsident und ist dann aber nicht gewählt worden. Ne?
Ja, richtig.
Und dann kam Ulysses S. Grant.
Genau.
Nummer 18 jetzt, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Der hatte auch zwei Amtszeiten, ne?
Richtig, dann sind wir bei 1877.
Also Präsident Nummer 19.
Ja.
Nach Grant war es schon Garfield? Nein.
Das war wieder einer der, das war einer der wenigen, die halt weniger als die Hälfte, weniger als der Gegenkandidat hatten und dann durch auch eine lange Trickserei, also dem seine Wahl stand tatsächlich erst zwei Tage vor, durch Nachzählungen und Prozesse und so zwei Tage vor Beginn der Amtszeit fest.
Und der hieß?
Der hieß Rutherford Hayes.
Okay, ja, schon mal gehört, den Namen
und,
weiß ich nicht.
Er hatte dann sozusagen seinen Gegenkandidat Tilden gehabt, nur deswegen auf, weil Hayes sagte, okay, ich will jetzt nur einmal Präsident sein und nie wieder und höre dann auf.
So, Nummer 20? Sag mir bitte das Jahr des Beginn der Amtszeit.
1881?
Kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht.
Aber du kennst den Namen, der hat sich nämlich nach einer Katze benannt.
Also doch, James Garfield.
Ja.
So. Der hatte auch zwei Amtszeiten, ne?
Nee, der hatte nur 6 Monate oder so.
Ach, echt?
Ja, wegen
gut.
Mord.
Okay, Nummer 21?
Vizepräsident Chester Arthur.
Der hat mir überhaupt nichts, 22.
So, dann haben wir den 23. und 25. gleichzeitig, den kannst du jetzt in einen Rutsch nennen.
Der Name fällt mir nicht ein. Also der ist gewählt
worden. Es
gibt eine
Stadt in den USA, die heißt, aber die hat aber mit ihm tatsächlich nichts zu tun. Also
es
Cleveland.
Was?
Cleveland.
Grover Cleveland, natürlich.
Genau.
Dann der zwischen Grover Cleveland war, hieß?
War der Enkel von William, der vorhin schon mal genannt wurde, der kurze mit der kurzen Amtszeit.
Ja. Und zack, wieder raus.
Harrison, Benjamin Harrison.
Genau. Also Cleveland, Harrison, Cleveland. Also 23, 24, 25.
Und jetzt sind wir 1897.
Es ist noch nicht.
Der ist nach einem Berg benannt.
Also Rushmore? Nein.
Es gibt ja nur den.
Genau. Weiß ich nicht.
Mount Zugspitze ist es natürlich. Nein, also McKinley.
Genau, McKinley. So. Und dann müsste jetzt Roosevelt, der erste Roosevelt kommen, ne?
Genau.
1901.
Roosevelt. Ja.
Der hatte auch zwei Amtszeiten, ne?
Ja.
Teddy Roosevelt. Also das heißt, der ist bis 1911 ist der im Amt gewesen.
Nee, 1 bis 9.
Bis 9.
Also fast zwei Amtszeiten.
So, dann kam
der Dicke. Der berühmte, da gab es die Anekdote, der kam mal, der musste mal per Kran aus einer Badewanne gezogen werden. Oder nicht Kran, ja. Also mit sehr starker fremder Hilfe. War auch der Einzige, der gleichzeitig der Präsident war und später Präsident des Supreme Court.
Keine Ahnung.
Der hatte noch eine Karriere. Taft hieß der.
Nee, weiß ich nicht. So, dann kam der Präsident, also dann sind wir jetzt bei 1915, ne?
Nee, 13.
13?
Ja, also 19, vor 13. dem Ersten Weltkrieg?
Der dann aber während des Ersten Weltkriegs Präsident war und zwei Amtszeiten hatte?
Richtig.
Wie hieß der Präsident? Das war nicht Truman, war während des Zweiten Weltkriegs.
Mit den 14 Punkten war das der Typ, gell?
Ah, wie hieß er denn?
Wilson.
Wilson, Woodrow Wilson, genau.
Ja.
So, der hat ja auch den Völkerbund gegründet.
Zu dem er dann selber nicht beitreten durfte, weil sein Senat Nein gesagt hat.
Also der war von 19, was haben wir jetzt gesagt, 1913 bis logischerweise 1921. Dann der Nachfolger von Woodrow Wilson war denn, wo sind wir jetzt, 21?
Ja.
War das, nein, Eisenhower, Quatsch.
Das war auch nur ganz kurz, der starb in der Mitte.
Weiß ich nicht.
Harding.
Okay, kann ich nicht
Warren
sagen.
Harding.
Nummer, so, dann sind wir jetzt bei 1925, ne?
Mhm.
Die Nummer?
Nee, 1923 sind wir jetzt, also Vizepräsident nachgerückt. Die Nummer 28, glaube ich.
Okay, 28, so weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Der hatte den Spitznamen Silent Cal, also Calvin Coolidge.
Coolidge, okay. Und dann, bevor jetzt Franklin D. Roosevelt kommt, kommt noch ein anderer.
Ja, der das hatte ich, Herbert Hoover.
Hoover, genau. Und dann so. Auch zwei Amtszeiten, ne, und dann kommt
Roosevelt. Dann kommt Franklin Roosevelt, genau.
Der richtige Roosevelt, der hatte ja vier Amtszeiten, ne?
Ja.
Und danach hat man ja, also von 33 bis 45 lustigerweise, und danach hat man ja da sozusagen die zwei Amtsperioden eingeführt. Oder war das erst bei Eisenhower? Ich weiß es gar nicht.
Nee, also das war 1947 während der Nachfolge von, während der Amtszeit von
Eisenhower.
Nein.
Nee, Quatsch, Truman. Erstmal Truman. Genau. Und dann kam Eisenhower.
Ja. Und dann?
Bei Eisenhower schickte es sich ja an, dass man eventuell doch nur eine dritte Amtszeit, und dann wurde es doch erst verfassungsrechtlich festgelegt, ne?
Nee, also das Amtszeitenverbot ist 1947 eingeführt worden, also während der Amtszeit von Truman. Und
wofür steht übrigens das S bei Truman?
Für gar nichts.
Für S, weil sich die Eltern nicht einigen konnten, also hieß er einfach nur S.
Die hatten beide, der eine wollte, glaube ich, Spencer, und der andere wollte sowas wie Sinclair oder so.
So, und dann haben sie sich auf S geeinigt. So. Ja. Genau. So, dann kam Ike Eisenhower, das war also logischerweise jetzt der 30. oder 31.
Das war wahrscheinlich sogar der 32., ja. Oder genau. Das weiß ich gar nicht genau. Also.
Und der war ja dann logischerweise, also, warte mal, 45 bis 49, also war Eisenhower von 49 bis 57.
Eisenhower war von 53 bis 61.
Okay, also Truman hatte auch zwei Amtszeiten.
Ja.
Okay. 61. So, da fällt ja Koreakrieg und alles rein. So, der Nachfolger von Eisenhower, 61.
Mhm.
Dann ist es schon dingsig. Der Schönling.
Na,
Kennedy, mein ja, Gott, so. Ich Namen. So bis 63 logischerweise, dann wurde es Lyndon B. Johnson.
Ja.
Der wurde aber auch nicht gewählt, ne? Der war auch nur der Nachfolger, oder wurde
doch, der war dann auch nochmal.
Wurde dann nochmal gewählt.
Der hatte übrigens die höchste, der hatte über 60% Popular Vote, also den höchsten Wahlsieg des 20. Jahrhunderts.
Okay. Und der war der logischerweise bis 67 im Amt, wenn er nochmal.
Nee, bis 69.
Bis 69, dann wurde es logischerweise Richard Nixon.
Ja.
Der war ja dann bis 74, nach Richard Nixon wurde es dann Gerald Ford.
Ja.
Der war bis 79. Nee, Quatsch, bis
77.
77, dann wurde es Jimmy Carter.
Ja.
Bis 81.
Ja.
Der wurde dann abgewählt, einer der wenigen Präsidenten, die tatsächlich abgewählt wurden, von Ronald Reagan. Der war es dann von 81 bis 89. 89 bis 93 war es George H., also H.W. Bush, also genau. Bush Senior. Dann von 93 bis 99 war es dann William Jefferson, oder wie wir seine Freunde ihn nannten, Bill Clinton. Dann wurde es George Walker Bush bis 2009?
Der war ja auch ein Walker, der ist ständig gejoggt.
Genau.
Ja, witzig.
Bis 2009? Ja, ja. 9, ne? Mhm. So, dann wurde es Barack Obama. Dann die unsäglichen 4 Jahre Donald Trump. Dann, und jetzt ist es halt Sleepy Joe.
Ja. Und ab 2025? Bonusfrage? Nein, Spaß.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Also bis jetzt weigert sich Opa ja beharrlich, seinen Führerschein abzunehmen. Also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass
bitte mal in die letzte Folge reinhören und bis auf Weiteres gilt das, was wir letzte Woche spekuliert haben.
Genau.
Ist amtlich und ja, wir warten es ab. Aber vielen Dank, Sebastian, für die Mühe.
Naja, komm, also sagen wir mal so, die Hälfte habe ich gewusst, die Hälfte hast du gewusst. Die Hälfte hast du mir geholfen.
Ja.
Also sagen wir aber so,
ist schon mal ganz gut, ja.
Sagen wir mal so, im 20. Jahrhundert war ich gar nicht schlecht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Okay, dann vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, unsere Rekordfolge.
Ich aber glaube auch, mit knapp anderthalb Stunden, ja, ist ja okay.
Ist immer schön, sich zu unterhalten und hört uns fleißig weiter, hört auch mal in ältere Folgen rein. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächsten Donnerstag schon wieder in drei
also
Tagen.
Diesen Donnerstag.
Diesen? Also ich, also in Süd- und Westdeutschland sagt man nächsten, wenn man den am nächsten Seienden meint.
Also den kommenden.
Aber in Ostdeutschland sagt man am nächsten und man meint aber den übernächsten.
Genau. Bis dann. Tschüss.